Happy Shooting, Folge 446. Irgendwie knallt's nicht so richtig. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und Angel Camera.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Was? Was war das für eine Kalkfahrt?
Eine Kalkschutzfahrt war das, glaube ich.
Eine Kalkschutzfahrt. Bist du zurück von einer Kalkschutzfahrt?
Ja, bin ich.
Das finde ich gut.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja. Das ist ein bisschen wie so eine Kaffeefahrt, weißt du? Das sind die neuen Heizkörper-Thermostate, die wir jetzt hier haben, mit digitaler Anzeige und Knöpfchen dran und so.
Ja,
und
hat überhaupt nichts mit Fotografie zu tun?
Ich teste die gerade, weil hier, es gibt einfach ne, die Villa, der Westflügel, Ostflügel und so, das ist riesig. Ne? Das muss man nicht immer alles irgendwie den ganzen Tag lang heizen, wenn ich mich eh nur in ein, zwei Räumen aufhalte. Und dann haben wir mal so, ich teste gerade so günstige, ohne Funk, einfach nur so zum Einstellen. Und die haben eine Kalkschutzfunktion. Und zwar machen die, um ein Verkalken der Heizkörperventile zu verhindern, führt Sparmatic Zero, das ist ein super Name, Sparmatic, einmal wöchentlich am Freitagvormittag eine Kalkschutzfahrt durch.
Die Kalkschutzfahrt.
Genau, ja. da wird der, ist egal, hat nichts mit Fotografie zu tun, aber hat insofern mit Fotografie zu tun, dass es dem Chris dann immer schön warm ist und der hat ja mit Fotografie zu tun.
So. Und immerhin findet das alles in der Viewfinder Villa statt und was hat das denn nicht mit Fotografie zu tun, nicht wahr?
Stimmt.
Also weit herholen, das können wir. Sollen wir mal die Themen weit herholen?
Holen wir mal die Themen weit her. Wir haben einen kleinen Hinweis auf ein Event.
Und wir haben zwei Buchstaben, A und R.
Ja, das da weißt du nicht, worum es geht.
Ich weiß schon, worum es geht, aber du wusstest das vorhin nicht.
Eine Ausstellung.
Wir haben Flickr als Cloud-Backup.
Genau, nicht ganz eindrucksvolle Presets.
Und was darf man eigentlich für seine Fotografie verlangen?
Und einen Gruß von Robert.
Eine neue Actionkamera.
Und eine Kritik am Haftungsausschluss von Apple.
DJI und Versicherung.
Und eine Limited Edition von einer Kamera.
Sony und Objektive.
Und Fuji macht schon wieder ein Produkt tot. Ja, Schmerzen.
Das ist bitter.
Und wir fangen mal vorne wieder an, mit was zu hören.
Plick, so der letzte Klick. Ich muss den meine Supporter in Frage stellen.
Du musst das einfach ausfaden. Gibt's da keine Tastenkombination?
Das ist der Fader.
Dann ist der Fader kaputt.
Der ist halt im Arsch. Du hast gesagt, du hast
ein... Ach so, heute gibt's ein Live-Geräuschrätsel. Achtung, fertig. Und,
Oh, kann ich nochmal hören?
Soll ich nochmal? So,
das war schon. Das klingt klein.
Das war's schon.
Das klingt
auch. Das wiegt ein halbes Pfund ungefähr.
Ein halbes Pfund.
Ein halbes Pfund ungefähr.
Wie viel ist das in Kartoffelsäcken?
Wieg mal einen Kartoffelsack.
Du. Ja. So ist das. Wir machen hier Geräuschrätsel und Kartoffelsäcke. Und wo kann man mitmachen?
Mitmachen kann man live. Wenn man heute live zuhört, am 1.3.2016 nehmen wir hier auf. Dürft ihr Fragen reinwerfen auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage, auf Google Plus als Kommentar an den entsprechenden Post. Den findet ihr auf happyshooting.de/community. Das verweist dann dahin und auf facebook.com/
Boris Nienke Foto.
Weil ich nicht sehe Foto.
Siehst du, jetzt habe ich dir sogar Platz gelassen.
Sehr schön.
Heute Shownoten David, Peter und Sebastian. Herzlichen Dank. Ihr seid super. Und so, vor allem, weil es heute zwei Sendungen werden. Wir nehmen ja heute wieder lange Happy Shooting Nacht auf.
Ah, haben sie sich heute Abend freigenommen. Das ist schön.
Nur mal schauen, wer da bleibt. Vielleicht ändert sich es auch zwischendurch. Passiert ja manchmal. Ist ja so ein fröhliches Kommen und Gehen. Nicht so fröhlich ist das nächste Thema. Die Firma Fuji stellt den 100... Warte mal, muss kurz hier aufmachen. Den FP100C ein. Also das ist der Trennbildfilm. Du kennst das. Es gibt ja zwei Arten von Sofortbildfilmen. Es gibt die sogenannten Integralfilme. Das sind so die aus der Polaroid-Kamera rauskommen und so machen.
Genau,
und dann,
die man so nicht wedeln soll, aber immer gewedelt hat.
die man in Filmen immer sieht, wie Leute sie wedeln, was völliger Schwachsinn ist, die ja von Polaroid auch nicht mehr hergestellt werden, sondern mittlerweile macht das das Impossible Project. Und dann gibt es eben den sogenannten Trennbildfilm, den zieht man von Hand durch so eine Walze durch, dann wird dieses Entwicklungspaste zwischen zwei Hälften geschmiert und das entwickelt das dann und dann trennt man die voneinander, zieht die auseinander. Und je nach Film hast du dann auf jeder, auf einer Seite ein Positiv und auf der anderen eventuell sogar noch ein Negativ. Mhm. Und ja, das wird jetzt eingestellt. Also es gibt dann von Fuji in Zukunft keinen Trennbildfilm mehr. Was schade ist, weil Trennbildfilm hat schon nochmal so ein, ja, hatte zumindest mal ganz viel Anwendung, als noch viel mit Film auch in Studios fotografiert wurde, weil der Trennbildfilm oft so der, ja, so der Live-Preview war. Also du musst dir vorstellen, da ist der Fotograf, lass mal Studiofotograf irgendwie was fotografieren und der hat jetzt so richtig so großen 4x5 Zoll Film und der ist, ja, der ist teuer und vor allem weißt du ja nicht, ob das Bild was geworden ist, bevor du es nicht entwickelt hast. Und um die Komposition quasi schon mal zu überprüfen auf einem Foto und um die Belichtung schon mal zu überprüfen, wurde dann eben ganz oft so ein Trennbild-Foto gemacht, was man dann nach 1-2 Minuten in der Hand halten konnte.
Hm, also als Ausschnitt dann? Oder,
ne? Nee, da gab es tatsächlich
die volle Größe.
Gab es tatsächlich 4x5 Zoll Trennbildfilm, der ist schon länger eingestellt.
Okay.
Und der FB110 ist, groß ist denn der eigentlich? 3x4 Zoll, glaube ich. Ist auf jeden Fall eingestellt. Es gibt eine Live, es gibt eine Meldung auf der Fuji Website auf Japanisch. Da gibt's, ich mache mal einen Link zum Google Übersetzer, der das dann übersetzt. Das ist ein bisschen, ja, holprig zu lesen, aber man kann dem entnehmen, dass es tatsächlich hinten runterfällt. Es gibt erstmal so keinen Ersatz dafür.
Gibt's überhaupt noch ein Trennbild?
Nee. Ja, jein. Ja, nein. Ja, yes, nein. Also, es.
Was?
Wie? Ja, das Problem ist folgendes. Also, den 3x4 Zoll, Trennbildfilm, den FP100 in seinen verschiedenen Ausprägungen gibt es in der Form nicht mehr. Das heißt, wer solche Rückteile hat für seine Großformatkamera, wird die wahrscheinlich erstmal einmotten können. Es gab aber vor ein bisschen über einem Jahr ein Kickstarter-Projekt. Und zwar um den 4x5 Zoll Sofortbildfilm wieder zurückzubringen, den Trennbildfilm. Die haben also tatsächlich, den Trennbildfilm wiederbelebt im 4x5 Zoll Format, was cool ist und das passt auch in diese alten Rückteile rein. Muss das Ding natürlich schweineteuer, das Zeug. Das was in Kleinserien gemacht im Prinzip. Da reden wir also schon für $50 kriegt man, wie viel sind denn da drin? Für $50 kriegt man 5 Sheets, also $10 das Stück. Okay. Also teuer. Aber gut, vielleicht kriegen die ja tatsächlich mal auch noch ein bisschen größere Stückzahlen. Ich habe das gebackt, die Moni auch und wir haben jetzt auch schon einen New-55-Film im Haus. Die mussten da komplett die neue Rezeptur neu entwickeln und so weiter.
Ah, New-55, da erinnere ich mich dran. Den hatten wir immer vorgestellt.
Und der alte Polaroid 545, 545 Holder, das ist so ein Großformat-Rückteil, da passt der rein. Der ist also dafür gemacht, da drin fotografiert zu werden. Der kommt auch in sogenannten Quick-Load-Cartridges. Das sind so Papp-Sleeves, wo man dann quasi den Film, der ist dann quasi so lichtdicht in so einer schwarzen Pappe drin und du schiebst das Ganze mitsamt der Pappe da rein und dann, also in diesen Halter und dann ziehst du quasi die Pappe raus und dann bleibt der Film übrig und dann kann der belichtet werden, dann schiebst die Pappe wieder drüber. Also das ist so ein Prinzip, was eigentlich früher ganz gut funktioniert hat und vor allem keine besonderen Kassetten benötigt hat, sondern nur so ein Halter, so einen entsprechenden. Mhm. Nun ja, es ist auf jeden Fall aktuell das Einzige, was dann noch an Trennbildfilm rumschwirrt, was schade ist. Aber vielleicht kriegen die dadurch einen entsprechenden Boost. Also es gibt bei change.org übrigens auch eine Petition. Save Fujifilm FP100C Instant Films.
Und bei die Change hat jetzt. Gibt's ja zu allem eine Petition.
Naja, immerhin ist das eine Möglichkeit, vielleicht dann Fuji zu zeigen, wie viele Leute das tatsächlich wollen.
Ein bisschen Feedback geben, aber ich meine, die werden das auch an den Verkaufszahlen sehen.
Ja, das ist eine Business-Entscheidung und ich kann mir schon vorstellen, dass da nicht viel dran geändert wird. Aber man kann ihn damit, also ich habe es unterschrieben, man kann ihn zumindest signalisieren, wie doof man das findet. Vielleicht war denen das auch nicht klar und vielleicht ändert sich da ja noch was. Also
es könnte ja auch sein, ich meine, das machen andere Firmen ja auch, dass sie auch wenig lukrative Produkte einfach aus Imagegründen im Programm lassen, weil hatten wir ja schon immer und haben wir schon immer so gemacht oder wie auch immer. Genau.
Also während wir das
ja mal was.
Genau, während wir das hier aufnehmen, ist die Petition ungefähr 18 Stunden alt und hat jetzt so fast 4000 Unterstützer schon.
Na, schon ganz ordentlich.
Also das geht schon, das sind schon Leute, die Interesse daran haben, dass der Film weiter lebt. Und das geht ja auch in verschiedenen Kameras. Also das ist jetzt nicht nur dieses Rückteil in der Großformat, es gibt ja auch tatsächlich transportable Polaroid-Kameras, die diesen Film können. Und
ja. Ich habe ja mit Trennbild habe ich selbst noch nichts gemacht. Wie groß ist denn dieser FP100?
Ja, wie gesagt, der ist ein bisschen...
4x5 oder?
Nee. FP110, ich muss mal selber nachgucken. Ich glaube 3x4 Zoll.
Also ein bisschen kleiner.
Ja, der ist ein bisschen kleiner.
Aber immer noch gewaltig.
Immer noch groß. Das heißt, du hast tatsächlich, wenn du den an einem du kannst den an einer normalen 4x5 Zoll Großformatkamera hinten ranflanschen. Und dann hast du den, dann hast du halt einen Crop.
Ja, aber es ist doch immer aber das ordentlich, ist, also verglichen mit dem Mittelformat.
Nee, aber das, du hast dann quasi einen Crop und der Crop ist halt ein bisschen kleiner und funktioniert als Preview aber auch ganz gut. Das ist wie wenn der Sensor halt ein bisschen kleiner wäre. Und
ja, ist er ja dann.
Wir haben übrigens noch ein paar Päckchen von dem Film hier und wir werden den übrigens auch benutzen, den Fuji-Trennfilm. Und zwar auf dem, fällt mir so zufällig ein, auf dem Großformat-Workshop im April. Am 2. April gibt es hier in der Villa einen Großformat-Workshop, der auch stattfindet. Es sind schon genügend Teilnehmer, dürfen aber trotzdem noch mal 2, 3 mehr sein. Also wer da mal Großformat-Fotografie antesten möchte, das ist in einem Monat von jetzt an und geht 2 Tage übers Wochenende und wir verleihen auch Kameras dafür. Man muss also nicht mal eine eigene Großformatkamera haben. Wer das mal erleben möchte oder vielleicht auch lernen möchte, das ist die Gelegenheit. Dann wird es wahrscheinlich dieses Jahr keinen mehr geben. Also einmalige Gelegenheit erstmal.
Die Chance.
Ja, ich werde das beobachten. Das interessiert mich persönlich sehr und schauen wir mal, wo es hingeht.
Ja, ich fand es halt interessant, weil so in unserer Wahrnehmung, wobei wir natürlich eine sehr vorgefärbte, wie sagt man, Bubble, Blase, Wahrnehmungsradius haben, wie auch immer, war es ja eher so, dass analog so einen Aufschwung erlebt hat. Selbst in den Zeitungen wurde berichtet von analog und wie das so funktioniert. Immer mehr Anfragen auch von euch zum Thema analog kommen. Das ist natürlich auch ein bisschen durch das gefärbt, was wir erzählen, ist schon klar. Und dann kommt Fuji und stellt das ein, was die ja auch nicht machen, weil sie damit Geld verdienen. Also das spricht ja dann doch eine andere Sprache in der Richtung.
Übrigens sagt der Lumowerks im Chat, der FP110 hat 100C hat 8,5 x 10,8 cm, das entspricht 4,25 Zoll, also ist größer als 4 Zoll in der einen Seite und 3,35 Zoll, also ist ein bisschen größer als 3.
Kleiner Crop.
Das ist also ein bisschen ein Crop, der ist nicht ganz gewaltig. Es gibt dann sogar Rückteile, also Mattscheiben für die Großformatkameras, die diesen Crop schon eingezeichnet haben. Dass wenn du komponierst, dass du weißt, wo nachher das Bild landen wird.
Mal gucken. Na, schick.
Egal, lass uns mal digital reden.
Schauen wir mal. Vielleicht noch die Restbestände aufkaufen.
Oh, da wird es jetzt
ein Run geben. Da gibt es
einen Run, ja, da gibt's mit Sicherheit einen Run, ja.
Ja, etwas aktueller ist das, was Sony tut. Sony hat ja mit den A7-Kameras relativ, ja, einen starken Move gemacht. Starke Kameras vorgelegt, gleich verschiedene Modelle mit verschiedenen Schwerpunktausrichtungen statt eine eierlegenden Wollmilchsau. Aber ein Kritikpunkt war halt immer das passende Glas dafür, also die passenden Objektive. Man konnte zwar eine Menge dran adaptieren, es gibt ja verschiedene Adapter, aber das ist natürlich, ja, funktioniert, aber entweder ist es dann alles manuell zu bedienen oder wenn der Autofokus durchgereicht wird, dann ist er nicht so schnell, wie er vielleicht sein könnte. Alles ein bisschen blöd. Und die Objektive, die es bisher gab, die waren eben nicht so wahnsinnig lichtstark. Also ich meine, irgendwo bei Offenblende F4 war dann auch mal Schluss. Ja, und Sony hat da jetzt nachgelegt. Die haben gleich drei Objektive vorgestellt. Und zwar einmal so die klassische Porträtbrennweite 85 mm mit Offenblende 1,4. Die Besonderheit an dem Objektiv soll dann sein, dass sich das Blendenraster abschalten lässt. Das heißt, entweder man macht fotografisch so eine Drittelstufen-Einstellung bei seinen Blenden oder wenn man damit eben Video machen möchte, kann man das Raster abstellen und eben stufenlos blenden. Fand ich mal so ganz interessant. Ja, und dann sollen das halt 11 Blendenlamellen für eine kreisrunde Öffnung sein, so der klassische Schmuh, den sie alle erzählen. Da müssen wir mal gucken, wie das Bokeh dann aussieht. Aber das wird schon ordentlich sein, weil das ist schon etwas hochpreisiger. Es hat Schutz vor Staub und Spritzwasser, also keine Angst vor Regen, wiegt stolze 820 Gramm, da steckt also ein bisschen Glas drin. Das Filtergewinde hat 77 Millimeter.
Wie viel?
77 Millimeter.
Ja, das haben ja meine Großen ja auch.
Ja. Ja, das haben meine Großen auch. Für ein 85 Millimeter Objektiv ist das aber schon echt ein Brecher. Also auch mit Offenblende 1,4 finde ich das ganz schön groß. Kann aber natürlich sinnvoll sein, wenn man sowieso einen Objektivpark hat, einen lichtstarken. Dann hat man in der Regel ja so etwas größere Durchmesser. Das passt dann ganz gut. Braucht man keine Adapter. Eine Naheinstellgrenze hat das Ding auch. Die habe ich hier gerade gar nicht aufgeschrieben, aber es war sehr nah. Sehr lustig. Dann gibt's eine. Ach so, genau, die Streulichtblende. Das fand ich schön. Die ist im Lieferumfang. Da dürften sich andere auch gerne mal ein Beispiel dran nehmen. Ja. Und ab März, also quasi ab jetzt, wo ihr das hier hört, werdet ihr das wahrscheinlich schon bestellen können für Liste 2000 Euro. Ist also nicht unbedingt der Superschnapper. Aber für den Preis würde ich dann auch wirklich Spitzenqualität erwarten an der Stelle. Es gibt ein anderes Objektiv, da passt das Filtergewinde ganz zu. Das wäre nämlich das, wo ich es auch erwarten würde. Das ist nämlich ein 70 bis 200 mm mit Offenblende 2,8 und zwar durchgängig. Das bringt jetzt, da war ich etwas am Stutzen, ein Floating Focusing System. Da sollen Dual-Linear-Motoren für hohe Autofokusleistung drin sein, was auch immer das bedeutet. Also es hat wahrscheinlich ein tolles und schnelles Autofokussystem. Eine Naheinstellgrenze von 96 Zentimetern, das ist, wenn das im Telebereich ist, ganz ordentlich. Also da kann man dann eben, wenn man das Ding mal drauf hat, auf einer Feier oder Veranstaltung auch mal ein paar Details aus kürzerer Distanz schön groß mit abbilden. Das finde ich immer sehr praktisch.
Das sind schon ganz schöne Klopper, die Dinger.
Feuchtigkeit und Staubschutz auch. 77 mm Filtergewinde, wie eben gesagt. Wiegt 1,5 Kilo. Aber das tut jetzt ein Nikon oder ein Canon auch. Ein
2,8er. Muss man halt sich bewusst machen. Blende 2,8. Genau. A ist es Blende 2,8 und B, wenn man halt auf Vollformat fotografiert, dann müssen die Objektive auch entsprechend Vollformatgröße haben. Das heißt, da spart man keinen Platz oder Größe gegenüber den von Canon oder Nikon bei Blende 2,8.
Also du hast halt eine kompakte, spiegellose Kamera, aber du hast halt fettes Glas vorne drin.
Das Glas ändert sich nicht durch, weil die Sensorgröße bestimmt halt ein gutes Stück weit das Glas, ja.
Aber ich meine, immerhin kommt sowas jetzt mal von Sony. Das kann man durchaus positiv mal werden.
Wurde ja mal Zeit, ja. Yep.
Soll ab Mai 2016 verfügbar sein. Der Preis ist noch unbekannt. Ich gehe mal davon aus, das wird eher in der oberen Liga spielen.
Für den günstigen Gegenwert eines schicken Kleinwagens.
Also, ja, das weiß ich nicht. Aber es wird, also ich glaube nicht unter 2000 Euro. Ich denke mal eher so bei 3-4 wird sich das wahrscheinlich einpendeln.
Mann.
Vermute ich mal. Und dann haben sie noch ein Objektiv. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und zwar das 24 bis 70 mm, ist ja auch so der Klassiker, immer drauf Zoom-Objektiv. Auch Offenblende 2,8 durchgängig, also auch ganz cool. Soll auch kreisförmige Blende aus 9 Lamellen haben, die dann eben entsprechend geformt sein sollen. Naheinstellgrenze 38 cm, das ist ganz cool, finde ich. Also damit hast du wahrscheinlich bis mit der Frontlinse fast irgendwie an deinem Objekt dran. Feuchtigkeit, Staubschutz auch hier, aber 82 mm Filtergewinde. Jetzt erklär mir mal, warum ein 24 bis 70 einen größeren Durchmesser vorne am Filtergewinde hat als das Tele, als das 70 bis 200.
Das darfst du mich nicht fragen, was da für ein Design dahinter steckt.
Das habe ich irgendwie nicht so ganz begriffen, weil das ist natürlich dann schon wieder ein bisschen unpraktisch, weil ich hatte jetzt gedacht, okay, ne, beim 85 mm, da machen sie jetzt 77 mm, ja okay, damit sie überall, damit es durchgängig 77 mm ist. Das wäre irgendwie sinnvoll. Und dann kommen sie hier mit so dem Standard quasi und dann ist es plötzlich 82 mm. Das fand ich ein bisschen doof. Fast 900 Gramm wiegt es, also auch ganz ordentlich und liegt Liste bei 2400 Euro.
Ich finde das ja schon irgendwie lustig.
Lichtstärke ist da, es ist halt nicht so richtig günstig.
Ja.
Zwei Konverter gibt es auch noch, aber da habe ich jetzt keine Details dazu.
Weißt du, was mich gerade echt anmacht, das ist die Pentax K1.
Ja,
ich habe enorme Leistung. Ja, natürlich nicht, aber die ja enorme Leistung für deutlich unter 2000 Euro auf den Markt bringt. Objektive, nochmal eine andere Geschichte.
Das Glas ist auch nicht billig.
Nee, wahrscheinlich nicht, klar. Aber die Kamera, das entsprechende Modell von, also was kosten gerade aktuell die Nikon D810, D810, weil die wird ja so ein bisschen dagegen gebildet, ne? Die kostet der Body hier 2800, 2900. Also nur mit einem Tausi mehr, ne? Egal, also.
Mit weniger Funktionen drin. Also weniger Ausstattung. Kein Stabi eingebaut, kein Astro-Tracking eingebaut, kein Shift eingebaut. Wahrscheinlich gut. Nicht so geschützt. Also das ist die K1, ich möchte sie gerne mal in die Finger kriegen.
Ja.
Kümmere mich dann nochmal drum.
Übrigens, falls sich jetzt jemand gewundert hat, dass am Anfang der Sendung keine Fotofakten kamen. Da müssen wir kurz drauf eingehen. Und zwar haben wir ja letztes Mal gesagt, ne, wie sieht es eigentlich aus? Weil die werden ja immer länger und so weiter. Und da war dann tatsächlich so das Feedback, ja, geil. Und viele Leute sagen, oh, wir wollen sie behalten. Aber viele sagen auch, ne, wir skippen da immer drüber. Also ja. So am Anfang der Sendung ist es halt tatsächlich erstmal so ein richtiger dicker Block. Und das ändern wir jetzt. Zum einen werden die Fotofakten ein bisschen gestrafft und kürzer. Zum anderen werden sie woanders hingemoved, weil ein Feedback kam, das fand ich auch sehr treffend. Wie ist das eigentlich mit neuen Hörern, wenn die hier reinkommen und dann gleich irgendwie so ein Ding um die Ohren kriegen? Das heißt, wir moven den jetzt mal ein bisschen nach hinten, haben ihn auch etwas umbenannt und schauen mal, ob das in irgendeiner Form dann vielleicht mehr Wohlwollen bekommt. Wir probieren das jetzt einfach mal.
Wir ändern einfach mal was, genau.
Genau, mal was Neues. Also Fotofakt nicht mehr am Anfang. Es gibt eine neue Kamera, oder? Ist die neu?
Nicht wirklich, eine Sonderedition. Olympus hat da gerade was gemacht. Und zwar eine OMD EMC MK2.
Das OMG.
WTF. Die Namen finde ich immer lustig, aber ist halt nun mal so. Und ja, aber die MK2, die hatten wir schon mal vorgestellt. Eigentlich auch ein ganz knuffiges Teil. Und die gibt es jetzt in einer Limited Edition, hat mir der Sailor 70 auf Twitter mitgeteilt.
Oh, voll und, retro.
Und da habe ich geguckt, Mensch, was ist denn hier Limited Edition und so?
Fuchsbraune Lederoptik.
Fuchsbraune Lederoptik, ja. Und zwar haben sie, die Kamera gibt es ja sowieso in schwarz oder in silbrig. Und wenn man sie in Silber hat, dann hast du halt oben und unten ist eben diese Silberoptik und dazwischen in Schwarz, ja,
Kunstlederprägung.
Kunstlederprägung, Anfasserbereich, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Da, wo es eben schwarz ist bei den Retro-Kameras.
Und ein bisschen griffiger.
Genau. Und dieser schwarze Teil, der ist eben jetzt in so einer braunen Lederoptik.
In fuchsbrauner Lederoptik, oh.
Du, ich finde, die sieht ganz schick aus. Man muss es ja, halt
das,
mögen.
Das ist halt letztendlich Geschmackssache. Mir gefällt das nicht wirklich.
Also ich finde die schick. Ich hätte die direkt genommen. Habe ich nun mal jetzt nicht. Ich habe die EM1. Also ich mag sowas. Mich fängt man damit. Mich fängt man halt noch viel mehr, wenn es jetzt wirklich Leder gewesen wäre und nicht Lederoptik. Also ich nehme an, dass es halt weiterhin Kunststoff ist und dann eben nur andere Farbe und vielleicht eine andere Prägung hat. Ich weiß es nicht. Mit dabei ist ein schmaler Trageriemen aus Leder. Klar, kann man auch als Zubehör kaufen, aber es ist auch nett, wenn sie es dazu tun. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, aber das hat wahrscheinlich mit dem Preis zu tun. Es ist halt das normale Kit-Objektiv dabei. Das ist so ein 14 bis 42 mm. Das ist nicht besonders lichtstark. Blende 3,5 bis 5,6. Das ist für Micro Four Third ist das quasi eine geschlossene Blende. Also zumindest was das Freistellvermögen betrifft. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Aber so haben sie einen guten Preis hingekriegt, nämlich 900 Euro, also 899 Euro. Ich habe jetzt den Preis von der normalen Version nicht im Kopf, aber das scheint mir jetzt irgendwie nicht so weit weg davon zu liegen.
Also der neue, der Standardpreis liegt irgendwie hier bei knapp 600, 570, 580.
Sowas. Mit Objektiv?
Jetzt muss mit ich dem 1442?
Dann wäre sie deutlich günstiger, als ich jetzt gedacht hätte.
Zum Testbericht. Oh, sorry, der verlinkt nochmal weiter.
Ja, immer schwierig, da so einen passenden Preis zu finden. Aber
ja, nee, das ist, da kommt der
während der Chris sucht, kann ich...
Wo macht man jetzt diesen dummen Bindestrich hin?
Such mal leise weiter. Die Kamera könnt ihr kaufen seit dem 25. Februar 2016 und wenn ihr so eine Limited Edition haben wollt, müsst ihr euch beeilen, denn sie ist weltweit begrenzt auf 3.500 Stück. 3.500 Stück. Ja. Mehr gibt's nicht.
Also das 619 steht hier mit Objektiv.
Okay, 620 gegen 900 ist halt ein Aufpreis. Ja, ich fand's noch ganz nett für so ein limitiertes Ding. Mich hätte man damit fangen können, aber gut, ich habe jetzt die EM1, bin damit auch zufrieden.
Ja. Nochmal so. Sailor 70 hat uns den nächsten Beitrag auch noch geschickt und zwar ein Link zu Engadget. DJI bietet jetzt eine Kopterversicherung an.
Ja.
Das ist aber auch, glaube ich, nur eine logische Fortsetzung, weil das ist so immer noch so für viele so diese Go-To-Drohne. Ne? DJI Phantom in ihren diversen Versionen.
Der Klassiker.
Jetzt eben mittlerweile auch mit Kamera von DJI und alles so quasi aus einem Paket.
Und ich hatte
da ist
das
es nur logisch, dass man eine Versicherung mit anbietet.
Ich hatte das mit der Versicherung auch falsch verstanden. Ich dachte, da ging es um eine Rechtsschutzversicherung oder sowas. Aber das war gar nicht gemeint. Sondern es ist eine
Drohne wird versichert.
Versicherung. Ja, ja. Also die Drohne selbst wird versichert.
Also weil du bist natürlich als es wird nicht ausbleiben, dass das Ding dir mal irgendwo dagegen fliegt oder runterrasselt. Man erinnere sich da an eines der vorletzten Klostergeister-Videos.
Ja,
ist da,
zu sehen im Video.
Genau. Also das ist schon okay. Nee, da gibt's natürlich auch, das Problem ist natürlich schon die, wie sagt man, auch die Problematik ist natürlich auch, dass man möglicherweise jemanden zu Schaden kommt, aber dazu braucht man halt dann eine entsprechende Haftpflichtversicherung.
Ja, aber das ist jetzt nicht die Versicherung, die sie anbieten.
Das ist nicht die. Ich verlink mal das Klostergeister-Video, das ist von 2013. Ja.
Also bei der Versicherung hier, die jetzt DJI selbst anbietet, geht es eben darum, dass die Schäden an dem Quadrocopter versichert werden. Und zwar ein Jahr lang gibt es Reparaturen. Wenn Schäden entstehen durch Runterfallen, durch Quetschung, was ich auch ganz interessant fand, oder Zusammenstoß, was auch immer eine Quetschung, ja.
Wenn du dich draufsetzt, oder?
Ich habe mir so vorgestellt, wenn du so durch ein großes, durch so ein Tor von so einem Hangar fliegst, was sich gerade schließt und dann wird die eingequetscht. Das ist so für mich ein
Quetsch. Das ist auch so ungefähr der typischste Drohnenunfall, den man sich ganz vorstellen
klassisch.
Kann.
Ja,
Hangartor ständig. Eingequetscht, ja, ja. Genau.
Werde ich jeden Tag gefragt, was man dagegen tun kann.
Aber sonst ist noch alles grün bei dir.
Alles super. Und Zusammenstoß. Ich meine, überlegen Zusammenstoß. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie oft das passiert, dass mir.
Hallo? Jetzt, wo das FPV-Racing immer attraktiver wird als neue Sportart, da knallen die Dinger schon mal gegeneinander.
Wahrscheinlich ist das ausgeschlossen, weil ich erzähle dir nämlich jetzt was. In dem Preis. Also es sind für die Standard Phantom 3 sind es 160 Euro für ein Jahr und für die teure Inspire One für die 2.0 sind es 750 Euro im Jahr. Also irgendwie roundabout, na, wie viel ist das? 2, 4, 6, ein Viertel roundabout vom Original, vom Neupreis. Naja, so ungefähr.
Ja.
So, und da drinnen, also Schäden sind versichert an der kardanischen Aufhängung und der Kamera. Schon mal gut, also wenn die irgendwo gegendotzen und kaputt sind, das ist repariert.
Aber, also wenn unten der Gimbal quasi den Abgang macht.
Aber nicht versichert ist Zubehör wie Propeller, Batterien und Fernbedienung. Also wenn man die Propeller schreddert, das ist nicht versichert. Das ist einfach wahrscheinlich.
Das ist, Entschuldigung, ist so
Verschleißmaterial.
Bei einer Drohne sind Propeller Verbrauchsmaterial.
Ja, ist so. Kann man nachvollziehen, aber auch nicht versichert ist Verlust. Also Ding fliegt weg. Wasserschäden. Also nicht im Wasser landen. Passt auf, wenn ihr vom Kreuzfahrtschiff irgendwie den Kopter steigen lasst. Oberflächliche Kratzer sind nicht versichert. Und jetzt kommt's: Schäden durch Betrieb in ungeeigneten Fluggebieten. Damit sind also die Copter Races, glaube ich, einfach mal ausgenommen.
Wieso? Ich finde die voll geeignet.
Ja, ich weiß nicht, wenn du so quer durch den Wald fetzt mit den Dingern, dann werden die wahrscheinlich sagen, sorry, das ist ein ungeeignetes Fluggebiet. Ja. Ja, so schaut's aus. Wenn euch das interessiert, wir haben es verlinkt. Ich weiß ja nicht, ob ich das versichern würde, ehrlich gesagt.
Ja, das hängt dann wahrscheinlich ein bisschen mit deiner Erfahrung zusammen und vor allem dann auch mit deinem Sicherheitsbedürfnis. Also ich würde es wahrscheinlich nicht versichern, sondern sag mal, lieber, wenn was kaputt geht, dann muss es halt repariert werden.
Gibt es nicht vielleicht andere Versicherungen, die du sowas suchen?
Vermutlich, so wie beim Handy kannst du ja auch.
Gibt dir so Spezialanbieter. Ja. Wie auch immer. Sehr speziell ist auch das hier.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir sind wieder unterstützt von Jimdo. Das sind die mit den Webseiten zum selber bauen, ohne dass man irgendwie wissen muss, wie es geht. Mit ganz einfachen Mitteln direkt im Webbrowser. Ihr bekommt auf die Pro-Pakete mit dem Code KNOLLEPOLLE 20% und zwei Sachen. Also zum einen die Aktion Build with Jimdo läuft immer noch. Also da, das ist da, wo man mit dem eigenen, wo man mit der eigenen Website ein Selfie macht und das dann hochlädt. Und da gibt's auch immer noch Sachen zu gewinnen, T-Shirts und irgendwelche, ich glaube sogar Beratungen für die eigentliche Website.
Dürfen wir Geschichte. Da eigentlich auch mitmachen?
Wenn du das brauchst. Ich kann das schon, weißt du.
Oder sind wir ausgeschlossen?
Nee, und mein T-Shirt habe ich schon, ne? Die hatten da ja für bestehende Kunden oder für gute Kunden hatten die auch schon T-Shirts verschenkt.
Dann mache ich mal ein Selfie.
Wir werden auch in einem der nächsten Live-Workshops so ein paar Goodies zum Verschenken haben. Da kam kürzlich hier so eine Kiste an. Hehe. Und du hast noch was erzählt? Und zwar hast du erzählt von einem Kollegen, der irgendwie einen Kalender einbinden wollte.
Genau, hatte ich in einer der letzten Folgen schon erzählt. Der überlegt, einen neuen Anbieter für seine Vereinsseite zu finden. Er ist noch nicht dazu gekommen, irgendwas auszuprobieren, aber er ist da ganz interessiert an Jimdo und hat sich das von mir mal zeigen lassen. Und dann war eine seiner ersten Fragen, das ist ja geil und das geht auch, und das geht auch. Ja, das sieht ja schon mal gut aus, sehr schön. Und haben die auch einen Kalender? So, klar, ne? Verein, Veranstaltungen, Trainingsspiele für Fußball und was weiß ich, was haben die noch, Tischtennis und sowas. Und da will er natürlich gerne einen Kalender oder vielleicht sogar verschiedene Kalender, weil so sein Ziel ist, dass nachher jeder seinen eigenen Abschnitt, also seine eigene Unterseite dann selber mit Bildern und so weiter pflegt. Und da soll auch ein Kalender rein. Dann denke ich, weiß ich gar nicht. Da habe ich geguckt, ein Kalendermodul gibt es nicht. Und dann denke ich, ach, weißt du was, ich frage einfach mal. Und da habe ich einfach mal eine Frage hingeschickt, da kam prompt die Antwort. Gibt sogar auf hilfe.jimdo.com, lohnt sich da tatsächlich mal reinzugucken, die ist gar nicht
schlecht. Da linken wir mal hin als Jimdo-Tipp der Woche.
Genau, und da gibt es nämlich tatsächlich eine Möglichkeit, und zwar zum Beispiel einen Google-Kalender einzubinden. Denn Google-Kalender, da kostet erstmal nichts, der ist schnell angelegt. Da kann man dann in Google diesen Kalender freigeben und bekommt dann so einen Freigabelink. Und diesen Freigabelink, den kann man dann auf seine Jimdo-Seite in so ein bestimmtes Modul, da gibt es so einen bestimmten Klick, das könnt ihr in der Hilfe nachlesen, mit einbauen und peng ist dieser Kalender auf dieser Seite. Und
das halte ich übrigens für trotzdem für noch viel sinnvoller, weil den Google-Kalender kannst du dann wieder in dein Smartphone einbinden und so weiter.
Exakt.
Das heißt, du hast einfach oder ihn sogar als Teil deines Kalenders, als Unterkalender quasi abonnieren.
Vor allen Dingen kannst du dann nämlich, du musst dann diesen Kalender nicht auf der Webseite pflegen, sondern du kannst den Kalender in deiner Kalender-App auf dem iPhone oder Android pflegen, wo du ihn drinne verbunden hast. Das ist ja das, was Chris und ich auch machen, wenn wir unsere Workshops planen, dann stehen da mögliche Termine und K.O.-Termine untereinander drinne. Das ist auch so ein gescherter Kalender.
Das ist natürlich Leute, die Google gar nicht mögen, können das natürlich nicht tun. David sagt, dass der Google-Kalender deine Seele kostet. Tja.
Du, es ist ja ein Beispiel, den Google-Kalender zu nehmen. Wenn es andere Anbieter gibt, die einen ähnlichen Freigabelink haben, geht es mit denen ja genauso.
Also schaut es euch mal an. Jimdo, baut euch eure eigene Webseite und mit dem Code Knollebolle gibt es 20% auf die Pro-Pakete. Und der direkte Link dahin ist entweder in den Shownotes oder ihr geht auf happyshooting.de/Jimdo und wir bedanken uns für die Unterstützung.
Jawohl.
Ja. Nochmal Sailor 70, der ist ja echt mal aktiv gewesen. Ja, der
war
fleißig,
da war viel los jetzt gerade in letzter Zeit.
Und er war der Erste, der geschrieben hat. Hat uns noch einen Link geschickt. Da ist ein bisschen, da sind ein paar Leute ein bisschen stinkig auf Apple.
Ja, man muss das jetzt aber auch mit einer Prise Salz, sagt man, ne? Wie sagt man in Deutsch? Also ein bisschen entspannter betrachten das Ganze. Es ist die Stiftung Warentest. Die haben sich verschiedene Angebote von Online-Fotomediatheken angeschaut. Darunter eben dann auch die Apple iCloud-Fotomediathek, wo man eben die Bilder so hochladen kann. Und da haben sich eben auch die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, angeschaut und haben gesagt, der Haftungsausschluss von Apple, der würde ja wohl ein bisschen zu weit gehen und das sei doch bestimmt nicht so richtig zulässig. Denn Apple gibt keine Garantie dafür, dass Fotos und Videos nicht verloren gehen oder gelöscht werden.
Das heißt, was du in die Cloud lädst, wenn es verschwindet, dann ist es halt weg.
Genau, dann beschwer dich nicht bei Apple, sondern
bist du selber schuld.
Ist so. Und ich zitiere hier mal, Apples Ausschluss bezieht sich aber nicht nur auf die iCloud-Fotomediathek, sondern ebenso auf alle anderen iCloud-Dienste, darunter das iCloud-Backup selbst. Apple empfiehlt den Nutzern der iCloud-Fotomediathek, stets Sicherheitskopien ihrer Mediathek aufzubewahren. Also, solltet ihr diese iCloud-Technologie da nutzen von Apple, um eure Fotos hochzuladen und ihr glaubt, die seien da dann auch sicher, dem ist im Augenblick nicht zwingend so. Also zumindest Apple garantiert es euch nicht. Es macht da weiterhin Sinn, auch eigene Backups damit zu fahren, auf welchem Weg auch immer. Und ich meine auch, das steht da glaube ich auch irgendwo mit dabei, wenn ihr diese iCloud-Fotomediathek aktiviert habt, dann sind eure Fotos auch nicht mehr in dem iCloud-Backup drinne, weil sie dann ja in der Fotomediathek sind. Also solltet ihr dann da ein Bild löschen und glauben, es ist ja noch im iCloud-Backup, dem ist halt auch nicht so. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Gilt halt nach wie vor immer wieder das alte Ding, wenn ihr ein Bild nicht an mindestens zwei getrennten Orten sicher habt, dann existieren diese Daten nicht. Und von daher kann ich euch nur raten, macht noch ein eigenes Backup.
Ja, das ist aber der Tipp. Also, wie du sagtest, es ist, wenn das Bild, wenn eine Datei nur an einer Stelle existiert, dann ist es egal, wo diese Stelle ist, aber dann gehe ich nicht davon aus, dass die Datei irgendwie überleben wird, sondern es muss mindestens eigentlich an drei Stellen sein. Ruhig in der Cloud, das ist ja völlig in Ordnung, wenn man da seine Bilder hintun möchte und Privacy, bla, das muss man dann selber sich ausdenken. Und dann nochmal hier bei mir neben dem Rechner steht noch eine Festplatte, da geht dann halt ein Time Machine Backup drauf, quasi so stündlich. Und wenn man das dann im Haus irgendwie nicht nochmal hat, also ich habe quasi im Haus meine Platte, eine externe Platte, ich habe nochmal ein Zweit-Backup im Haus im Keller stehen, da steht eine NAS, wo das nochmal hinläuft und dann noch die Cloud. Und auf die Weise fühle ich mich dann einigermaßen sicher.
Ja, und diese Fotomediathek, das ist ja meines Wissens so, dass die Datei dann eigentlich nur noch an einer Stelle existiert. Weil wenn sie an einer Stelle, also sie ist faktisch auf allen Geräten natürlich, aber wenn sie an einer Stelle gelöscht wird, dann wird es ja durchgesynkt und dann ist sie dann überall weg. Also das würde ich nur als einen Platz gelten lassen und da fehlt mir dann definitiv der zweite dazu. Nun ja. Eine weitere Information haben wir bekommen und das finden jetzt sicherlich die interessant, die ein bisschen actionmäßig unterwegs sind, auch wieder vom Sailor. Und zwar hat Ricoh eine neue Actionkamera rausgebracht.
Yay!
So, mich persönlich reizen Actionkameras jetzt so eher gar nicht, weil ich habe da überhaupt gar nicht so die Verwendung dafür. Vielleicht kommt das mal irgendwann, wenn ich einen Ausritt oder sowas fotografieren, auf Video festhalten wollte.
Boah, die sieht aber wie eine echte Männerkamera aus.
Die sieht wie eine Männerkamera. Vor allem, die sieht, die leuchtet richtig, die ist schön orange-gelb.
Und rugged, mit hier noch ein Rädchen, dort noch ein Display, da noch ein Knopf.
Wow. Und sie heißt auch so, das ist die Ricoh WG-M2. Also M2 steht wahrscheinlich für echte Männer. Und ja, die macht 4K-Video bei 30 Bildern die Sekunde. Full HD macht sie bis 60 Bilder die Sekunde. Sie hat ein extremes Weitwinkel drauf, 204 Grad Bildwinkel.
Das ist ja, die guckt ja hinter sich.
Na, nicht ganz.
Naja, diagonal 204 Grad.
Ja, diagonal 204 Grad. Das ist ordentlich. Eine Offenblende von 2, also auch lichtstark. Das heißt, da sollte eigentlich auch bei Dämmerung vernünftiges Video bei rauskommen können. Hat ein 1,5 Zoll Display, so ein Live-View-Display. Sie ist geschützt gegen Wasser und Staub und gegen Stürze aus 2 Meter Höhe. Sie soll einsatzbereit sein, auch bei Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius. Mhm. Und es gibt wohl einen Unterwasservorsatz, der ist inklusive, also im Lieferumfang enthalten. Und wenn der draufgepflanscht wird, dann sollen Tauchtiefen bis 20 Meter möglich sein. Das fand ich nun wieder interessant. Das können sie auch nicht alle. Wobei für die, sag schnell, für die GoPro gibt's ja auch so Unterwassergehäuse. Ja, Bedienungsfeedback soll sie mit Vibration haben, also dass man irgendwie merkt, wenn man irgendwas gedrückt hat oder verstellt hat. Und die Tasten sollen so angeordnet sein, dass man sie auch mit Handschuhen bedienen kann. Also wenn dem denn so ist, dann hat da wahrscheinlich einfach mal jemand mitgedacht, der oder jemand das Ding konstruiert, der sie auch selbst benutzt. Das fand ich gut. WLAN ist drinne, ein Typ D HDMI. Typ D weiß ich gar nicht, was das ist. Ist das so ein kleiner HDMI?
Mit Sicherheit was kleineres als der normale, ja.
So ein Lütter. Also zumindest kriegt man auf entweder über WLAN oder über HDMI die Dateien da wieder runter, die Videos. Stativgewinde ist dran und daran kann dann allerhand Befestigungszubehör, was noch erhältlich ist, dran geschraubt werden. Sie wiegt schlanke 135 Gramm und ist für 300 Euro zu haben.
Tja. Ja. Ja. Da fehlt warum uns nicht? Halt, also der Markt wird immer größer und wie gut sie ist, wissen wir nicht.
Nee, da fehlt uns ein bisschen Feedback von euch. Also es gibt auch unter euch bestimmt Leute, die auch mit Actionkameras unterwegs sind. Vielleicht jenseits von der GoPro, die ist ja wahrscheinlich allgemein bekannt. Vielleicht hat ja jemand die Ricoh ausprobiert oder sich angesehen und möchte mal ein Feedback geben oder hat eine andere Actionkamera, wo er sagt, die habe ich mir geholt und nicht die GoPro aus dem und dem Grund. Dann lasst uns das doch einfach mal wissen. Könnt ihr übrigens auch als Audiokommentar liefern, einfach mal so maximal 1 bis 2 Minuten kurz, welche Kamera und was waren eure Gründe. Und gerne einen Link zu eurer Seite dann, wo ihr ein paar Videos habt.
Der Aufruf letzte Woche hat übrigens gefruchtet. Wir haben eine ganze Menge Audiokommentare bekommen. Also wenn ihr einen Audiokommentar schicken wollt, nehmt euer Smartphone, redet in die entsprechende Voice-Memo ab rein und schickt es an info@happyshooting.de. Wie gesagt, nicht so ausufernd. Also wir haben ein paar bekommen, die jetzt auch länger sind. Also einer kommt nächste Woche, der ist, glaube ich, 10 Minuten lang. Das ist schon sehr lang.
Also ein bisschen langatmig.
So 60 bis 90 Sekunden ist okay, ja. Minute, anderthalb ist völlig in Ordnung.
2 Minuten lasse ich auch durchgehen.
Fasst euch ein bisschen kurz, weil sonst werden die Audiokommentare die neuen Fotofakten. Aber jetzt kommt erstmal Robert zu Wort. Der hat uns nämlich auch was geschickt.
Hallo und schöne Grüße vom Flughafen in Singapur, wo ich jetzt noch etwa 7 Stunden habe, bis mein Flug mich dann 14 Stunden lang Frankfurt und damit der Heimat entgegenbewegen wird. Dieser 13. und längste Flug ist der letzte einer 8-monatigen Reise, die mich nach Miami, New Orleans, Houston, San Antonio, Kalifornien, Hawaii, Neuseeland, mein Lieblingsteil, Fiji, Australien, Südkorea, Hongkong, Tokio und zuletzt Singapur gebracht hat. Ihr zwei, Boris und Chris, seid mit Schuld daran, dass mir diese Reise so viel Spaß gemacht hat und vielleicht auch ein kleines bisschen daran, dass ich sie überhaupt gemacht habe. damals so kurz nach Weihnachten, es muss vor 4 Jahren gewesen sein, habe ich auf meinem damals brandneuen iPod Touch durch die Podcasts in der Podcast-App gescrollt und bin aus irgendwelchen seltsamen Gründen bei Happy Shooting hängen geblieben und höre seitdem eigentlich alle Folgen, habe auch alle mal nachgehört, 2 Mal, und versuche, wenn möglich, auch bei den Live-Aufzeichnungen dabei sein. Aber nicht nur dadurch habt ihr mir geholfen, mich vom Knipser zum wirklich, ich würde mal fast sagen, ernsthaften Fotografen zu bewegen, sondern auch damit, dass ihr Jimdo als neuen Sponsor bekommen habt. Beim alten habe ich schon sehr, sehr viel Geld gespart durch den Gutscheincode. Natürlich viel, viel, viel mehr ausgegeben, aber ich habe auch etwas gespart. Und bei Jimdo habe ich jetzt also vor etwa einem Jahr dann eine Webseite eingerichtet, theflyingrobert.de. Und nicht wirklich aktuell, aber dennoch ab und zu über meine Reise gebloggt und werde das auch jetzt weiter fortführen. Ich glaube, ich war auch der Erste, der bei euch in der Sendung im Review war, der die Seite von euch kritisiert bekommen hat. Natürlich habe ich alles, was ihr da angemerkt habt, sofort geändert. Ändern würde ich an dem, was ich an Kamera mitgenommen habe, nicht. Mitgenommen habe ich eine Canon 5D Mark III mit dem 24-105, was für mich zum Reisen die beste Kombination ist. Sie ist zwar sehr schwer, diese Ausrüstung, aber dennoch für mich ist die Bildqualität und durch meine recht großen Hände auch das Gefühl der Kamera in der Hand durchaus das Ganze wert. Fotografiert habe ich auf 3CF und 3SD-Karten, jeweils mit 16 GB, natürlich in RAW, entwickelt in Lightroom, das ich auch natürlich euretwegen angeschafft habe vor langer Zeit. Auf meinem Laptop, einem sehr schönen kleinen Dell XPS 13, und das Ganze auf eine externe Festplatte, die exportierten JPEG-Bilder immer noch auf 2 weitere USB-Sticks, die ich an verschiedenen Orten hatte, gebackupt und sofern möglich das Ganze auch alle RAW-Bilder nach in die Cloud auf jemand anderes Computer geschoben. Ja. Eigentlich gibt es jetzt nicht mehr zu sagen. Und deshalb bleibt mir nur noch eins. Das ist 3, 2, 1. Happy Shooting.
Ah ja.
Ja. Und wir sehen uns beim Klostergeister.
Klostergeister, sehr schön. Ja, Robert war auch letztes Jahr beim Villa Warming dabei,
fällt mir gerade ein. Ja, in Nordheim war er auch.
Genau, und am 21.05. dieses Jahr gibt es das Villa Warming 2.0.
Richtig.
Ich mal kurz anmerken. Also wer da mit möchte, wer da kommen möchte, ist nicht kostenpflichtig. Ne? Man kann da hinkommen und einfach nur mal Spaß haben.
Man darf was zu knabbern mitbringen.
Wenn man möchte.
Wenn man möchte.
Aber es steht alles hier auf tfttf.com/villawarming2.0.
Ja, hallo.
Soll ich Franzbrötchen mitbringen?
Mach doch mal. Fürs Frühstück. Also für, nicht, dass wir hier frühstücken müssen. Frühstück. Egal. Der Burkhard. Ja, also Audiokommentare, bisschen kürzer, aber Dankeschön. Was darf ich für meine Fotografie verlangen? Fragt der Burkhard. Hallo ihr beiden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Artikel an euch vorübergehen sollte, hier ein Link zum immer wieder gern gefragten Thema. Vielleicht hilft's ja dem einen oder anderen bei der Beantwortung der Frage nach der monetären Wertigkeit des eigenen Tun und Schaffens. Benehmt euch und wenn nicht, macht Fotos, Burkhard. Ja, ein Artikel, der auf DIYphotography.net gelandet ist. Ich habe versucht, ihn zu überfliegen. Der muss man aber sehr lange fliegen, weil das ist schon
ein länglicher Artikel.
Ein Klopper, auf Englisch ist es. Es scheint mir aber schon einigermaßen Hand und Fuß zu haben, was da drin steht. Wobei so religiös an den Zahlen, also das ist natürlich auch ein bisschen regional, ne? Also ein Hochzeitsfotograf in Deutschland wird wahrscheinlich weniger verdienen können als ein Hochzeitsfotograf in den USA zum Beispiel. Oder die Senior Portrait Photography, die es halt in den USA gibt, wo man sich so zu, na, das wird so rund um die Abi-Zeit sein, wo man dann auf jeden Fall so ein Fotoshooting macht, dass man das Foto, das gibt's bei uns in der Form nicht. Also manche Sachen tauchen einfach in verschiedenen Kulturen anders auf.
Passt nicht ganz, ja, ja.
Aber es gibt einem zumindest mal so eine grobe Idee, was da möglicherweise interessant wäre und vor allem, worauf man auch achten könnte. Also.
Ja. Wobei das mit dem Preis ja sowieso immer so ein Thema ist, ne? Also, die Frage ist halt immer, machst du Dienstleistung und richtest dich dann irgendwie nach einem amtlichen Katalog, die es ja durchaus gibt, ne? Also, wenn du jetzt ein Foto machst, das wird in den Medien verwertet, in einer Zeitschrift, was weiß ich, im Innenteil, zwei Spalten, Auflage bis 50.000 Stück, dann kannst du nachgucken, Länge, Zeile, Breite, Höhe, Tiefe, Kost. Ich erfinde jetzt eine Zahl, bitte nagelt mich nicht drauf fest, kostet 250 Euro. So, steht da drin. Ob du die jetzt aber bekommst, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt, weil in der Regel entweder drucken sie es einfach rein und hoffentlich merkst du es nicht. Und wenn du es doch merkst, dann sagen sie, oh ja, tut uns dann ja auch richtig leid so. Und wenn du Glück hast, bezahlen sie dann nachträglich eine Rechnung. Oder sie schreiben dich gleich an und sagen, also wir hätten gerne dein Foto, aber übrigens zahlen können wir nichts, aber ist ja auch Ehre für dich und wir schreiben auch deinen Namen dahin, also irgendwo. Dann kann man halt überlegen, ob man das will oder nicht. Also das... Oder du machst irgendwo so Fließbandarbeiten. Du hast das mal erzählt, Chris, wenn dann eine Anfrage kommt, hier, wir wollen Produktfotos haben. Wir
2000,
haben hier 2000
Reifenprofile.
Fotografier mal die Profile, was kriegst du denn dafür?
Genau.
Dann machst du natürlich nicht 2000 einzigartige Porträts künstlerischer Natur von Reifen und verlangst dann für jedes einzelne Bild irgendwie 1500 Euro. Das klappt natürlich nicht. Du wirst schon Glück haben, wenn du für den ganzen Auftrag 1500 Euro kriegst. Da muss man eben gucken, oder wenn ihr durch die Stadt lauft und da Fotografen sind und dann geht ihr rein, dann ist ja, man muss ja immer auch von sich selbst ausgehen, du gehst da rein und sagst, ich brauche irgendwie ein Bewerbungsfoto oder ein Passfoto, was kostet das? Und die Frage, die wollen sie schon gar nicht hören und beantworten, deswegen steht das immer schon vorne auf so einem Schild mit dran, was weiß ich, Passfoto kostet 15 Euro oder 20 Euro, Bewerbungsfoto kostet dann 30 Euro, keine Ahnung. Auch jetzt irgendwelche erfundenen Preise, aber es ist wenig. Und jetzt kannst du natürlich nicht sagen, naja, in der Stadt kosten Bewerbungsfoto 30 Euro. Wenn jetzt irgendwie der Vorstandsvorsitzende von Capitol, hast du nicht gesehen, mich anfragt und die brauchen neue Fotos für ihre Geschäftswebseite oder für was auch immer. Ja, so mehr wie 30 Euro kann ich ja nicht nehmen, sonst kann er ja auch zum Fotografen in der Stadt gehen. Das finde ich persönlich dann den falschen Ansatz, weil...
Geht doch nochmal zurück auf die Sendung, wo wir über die Kartoffel geredet haben.
Ja, zum Beispiel.
Nein, das ist tatsächlich...
Ja,
ist
genau der Punkt. Ja.
Das war Episode 442. Titel, die linke Kartoffel guckt besorgt.
Ja, es ist natürlich nicht ganz leicht, sich selbst irgendwie so, ja, so seinen Markt aufzubauen. Aber ich kann euch zumindest eines versprechen, wenn ihr versucht, irgendwie ein bisschen Geld mit eurer Fotografie mal zu machen, dann solltet ihr tatsächlich vorher mal überlegen, wo ihr so hin wollt, perspektivisch, also was so euer Ziel ist. Und wenn das Ziel eben tatsächlich ist, ihr brennt, was weiß ich, für Abi-Fotos oder sowas und ihr habt irgendwie einen einzigartigen Stil entwickelt, eine bestimmte Art, das umzusetzen, die so einfach noch keiner gemacht hat, oder ihr macht es einfach auch wirklich besonders gut und ihr seid emotional voll dabei und lebt das auch und könnt das auch entsprechend rüberbringen, dann geht halt nicht hin und verkauft euch irgendwie für so ein Abi-Shooting für 150 Euro plus Verpflegung oder so, sondern ruft eben einen ordentlichen Preis auf, wo ihr dann wisst, Abi-Feier, das ist nicht das ganze Jahr. Das ist ein ganz enger Zeitraum, wo diese Shootings stattfinden. Da müsst ihr eure Kohle machen. Und wenn ihr dann keine anderen Shootings übers Jahr habt, dann müsst ihr im Zweifel davon leben können. Ob das jetzt funktioniert, steht mal auf einem anderen Blatt. Wahrscheinlich werdet ihr auch andere Sachen machen müssen. Aber ihr versteht, was ich meine. Also ruft dann einen reellen Preis für auf und macht das Ganze eher auf der künstlerischen Schiene. Weil ansonsten konkurriert ihr halt nur über den Preis. Und wenn ihr über den Preis konkurriert, meiner Meinung nach habt ihr dann schon verloren, bevor ihr angefangen habt. Weil da schwimmen so viele Fische im Teich. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Ich weiß, dass es immer ein bisschen einfach gesagt ist, wenn man in einer komfortablen Situation sitzt. Aber das ist generell einfach mal ein Tipp. Weil ihr habt keine Chance, den Preis später mal anzuheben. Und deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn ich auf irgendeiner Webseite lese, ja, für ein Hochzeitsshooting kannst du verlangen zwischen 1.500 Euro und 3.500 Euro. Erstens ist die Spannweite extrem groß. Fragt man sich auch, ja, wie viel kann ich denn jetzt verlangen? Auf der anderen Seite weiß ich sehr wohl, dass Shootings auch für 800 Euro gemacht werden und das nicht unbedingt Dumping sein muss. Das hängt ja auch davon ab, was man macht. Nicht jede Hochzeit wird irgendwie zwei volle Tage begleitet. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, in Deutschland gibt es durchaus Hochzeitsshooting für über 5.000 Euro. Und das ist auch nicht unbedingt Wucher. Also, ja, was Chris gesagt hat, also achtet nicht so sklavisch auf diese Zahlen, sondern ja, klopft ein bisschen euer Umfeld ab und überlegt, was ihr machen wollt und für wen ihr das machen wollt. Und tut mir nur einen Gefallen, verkauft euch nicht unter Preis. Da tut ihr euch keinen Gefallen damit.
Tja. Ja. Gerhard hat eine Frage, die in ähnlicher Form auch in anderen Zusammenhängen in der Fotografie immer wieder mal kommt. Also er schreibt, hallo zusammen, vielen Dank für die Beantwortung meiner letzten Frage. Ich hatte nach dem schnellen Umschalten auf Point-and-Shoot-Modus gefragt. Vielen Dank für die Antwort. Aber leider wird der Fokus-Button bei der Sony Alpha 6000 nicht auch einfach mit umgestellt. Ich werde den Kollegen, ach so, da ging es das,
um die Kamera,
die Kamera jemanden in die Hand zu drücken. Ja, ja. Er schreibt, ich werde den Kollegen mein iPhone in die Hand drücken und nicht mehr an der Kamera rumspielen. Ja, das ist dann auch eine Lösung.
Ja, ja. Immer eine zweite Kamera dabei.
So, jetzt hat er eine neue Frage und zwar schreibt er, ich hatte mir einige Visco VSCO Presets gekauft. Das sind so Foto-Presets für Lightroom, die Filme simulieren. Und ein bisschen rumgespielt, aber irgendwie bin ich da nicht so begeistert. Die Ergebnisse sind okay, aber nicht so außergewöhnlich, wie es in den Blogs beschrieben wird. Benutzt ihr sie oder ähnliche Presets? Und wenn ja, wie baut ihr die in euren Workflow ein? Wann im Workflow entscheidet ihr euch für einen Filmtyp? Nochmals vielen Dank für eure Empfehlung von Jimdo. Ich bin begeistert. Ich stelle meine Fotos recht schnell online und meine Eltern und Freunde sehen dann recht gut mein Leben in Seoul. Meine Seite ist gerhardsworld.net. Ihr hattet sie schon mal besprochen. Vielen Dank nochmal. Und beste Grüße aus Seoul, Gerhard. Ja, das, also ich sage deshalb, dass so eine Frage in anderer Form auch schon mal hier landet. Und das ist dieses, ich habe mir eine neue Spiegelreflex gekauft und ein tolles Objektiv dazu, aber irgendwie knallt's nicht so richtig. Und das ist mit den Presets genauso. Also ich will jetzt dir nicht zu nahe treten fotografisch, aber es ist halt nicht die Technik und es sind auch nicht die Kontraste, die das Bild machen, sondern es ist halt die Komposition, das Licht, es sind die Geschichten, die so ein Bild erzählt und viel weniger die Technik drumherum. Und ich behaupte jetzt mal, solche Presets sind schön, ich benutze die teilweise auch. Auch VSCO-Presets benutze ich zum Teil, weil ich die gut finde, was die mit den Farben machen, auch was die mit den Kontrasten machen. Aber ich werf die auf manche Bilder drauf und denke mir dann auch so, hätte es auch bleiben lassen können. Ich baue die in meinen Workflow ein, indem ich, also ich hab mir da so ein paar von den Presets einfach durch Rumprobieren mal quasi zurechtgelegt. Also ich habe so ein paar Lieblingsgeschichten da, die für meine Art der Fotografie meistens gut funktionieren. Und dann probiere ich es halt einfach mal aus, was denn mit dem Bild passiert. Also zuerst wird erstmal Belichtung noch korrigiert, wenn es nötig ist. Es werden vielleicht auch noch ein bisschen Highlights und Schatten korrigiert. Also erstmal reine Kontrastkorrekturen. Und dann werfe ich darauf so ein Preset und schau mal, was das mit dem Bild macht. Beziehungsweise habe natürlich, weil ich sie ab und zu mal benutze, auch schon eine ganz gute Idee, was das macht. Und was die gut können, das finde ich ganz klasse. Ich bin kein großer Freund von Klarheit, von diesem Clarity-Regler, weil der halt doch relativ hart in die Kanten der Bilder, in die Kanten von Sachen eingreift, da wo die Kontrastkanten sind und auch gerne mal so ein bisschen Halos erzeugt und ja, da bin ich nicht so der Freund davon. Und diese Presets, die machen tatsächlich eine Kontrastanhebung, ohne dass du dafür Clarity brauchst und die kommt ziemlich gut und das machen die über Kurven, über einzelne Farbkanäle und solche Geschichten. Und das funktioniert ganz gut, aber das funktioniert halt A, nicht bei jedem Bild und B, ist das nur so das Finish, ne? Das ist nicht jetzt so, ich schmeiß irgendein Bild rein und bang, ist es geil, sondern das Bild muss halt schon irgendwo so ein bisschen was mitbringen. Ansonsten funktioniert es nicht. Und das hat eben viel mit Licht zu tun. Das hat auch viel damit zu tun, wie du die Kontraste ausgeprägt hast, fotografieren, weil du kannst natürlich schon so kontrastreiche Sachen fotografieren, dass Preset einfach die Kontraste völlig zerschießt. Das kann auch passieren. Also es ist wie mit allen Tools, es ist ein Werkzeug. Ja. Und Werkzeuge müssen halt, du musst halt ein Werkzeug lernen. Du musst mit einem Werkzeug umgehen lernen.
Ja, es ist halt eben auch nicht damit getan, ein Preset irgendwie drüber zu legen und dann sieht das Foto so aus, als sei es zu einer anderen Zeit gemacht. So
retro-mäßig.
Sondern man muss eben dann auch ein bisschen drauf gucken, wie du schon gesagt hast, wie es denn aussieht. Also wenn du hinterher irgendwie so ein bisschen einen verwaschenen, wie soll ich sagen, so einen verwaschenen Polaroid-Look oder sowas haben willst, dann ist es der Sache nicht zuträglich, wenn du sehr kontrastreiche Aufnahmen hast. Also wenn man dann mit Blitzlicht oder sowas gearbeitet hat und aufwendiges Studiolicht gesetzt hat oder selbst wenn man es nicht selber setzt, sondern sich eben draußen eine Situation sucht, die eben aussieht, als sei sie Studiolicht, weil irgendwie durch so eine Häusergasse irgendwie der Lichtstrahl dann als Haarlicht fällt und von vorne dann noch irgendwie eine Glasscheibe reflektiert. Weiß der Teufel, gibt's alles. Und wenn du dann so ein Bild hast und schmeißt dann so einen Polaroid-Filter oben drüber, dann sieht es eben nicht ganz so aus, wie man es erwarten würde von so einem typischen Polaroid-Schnappschuss, sag ich jetzt mal. Da muss man halt beim Machen des Fotos eigentlich schon dran denken. Und ich bin tatsächlich schon losgegangen und wusste, dass ich hinterher so ein Preset drüberlegen will und dass ich, weiß nicht, so ein etwas vergilbten Film-Look eben haben will. Da hat Visco ja so ein paar im Programm. Die kann man ja meistens in dieser Intensität noch wählen, wenn man sagt, ich will jetzt hier, was weiß ich, ein Kodachrom haben, aber einen, der schon ein bisschen länger liegt, dass er so ein bisschen irgendwie ins Rötliche abdriftet in den Schattenpartien, dann ist das ein ganz schönes Preset, finde ich. Aber ich bin dann losgegangen und habe mir auch tatsächlich ein altes Objektiv adaptiert auf die UMD. Ich habe mir hier von Tanjas Spiegelreflex, das ist so ein Pentax-Bajonett, habe ich mir einen Adapter für die Olympus geholt und bin dann mit diesem alten 50mm Objektiv losgegangen, was einen unglaublich irren Flair hat, der von sehr traumhaft bis total hässlich aussehen kann, wenn du mit Gegenlicht arbeitest. Und habe damit eben ein paar Aufnahmen gemacht und habe dann dieses Preset drüber gelegt. Und dann ist es aber wichtig, also bei mir ist das Preset relativ am Anfang im Workflow und dann fange ich halt nochmal an und ziehe aber nochmal am Weißabgleich und dann ziehe ich nochmal an Farbe und Kontrast und passe das noch so ein bisschen an, dass es dann so ausschaut, wie ich es gerne hätte.
Ja. Und das ist halt auch dann wieder die Frage, wofür setzt man es denn ein? Also für mich ist es wichtig, weil ich dann teilweise so, na, die Farben so ein bisschen knalliger haben möchte, wie es dann so ein Fujifilm vielleicht auch mal hinbekommt. Mhm. Das kriegst du zwar so auch hin, aber das ist halt ein bisschen mehr als nur an der Sättigung drehen, sondern da ist dann schon noch ein bisschen mit Farbkanälen zu arbeiten und so weiter. Aber dann gibt's so Situationen, also zum Beispiel die Fotos, die ich da aus diesen Schwefelfeldern von Dalol mitgebracht habe, ja, da ist gar nichts drauf. Die sind schon vom Licht her so dermaßen knallig. Mhm. Da willst du nicht nochmal irgendwas drauf werfen, weil das macht's eigentlich nur schlimmer. Ne? Die kommen quasi so aus der Kamera mit einem ganz minimalen positiven Kontrastkorrektur. Aber das ist wirklich minimalst.
Absolut.
Tja. Ich pack da mal zwei Links in die zwei Links zu zwei Bildern in die Shownotes, eins mit und eins ohne Visco.
Sehr gut. Der Jens hat uns was geschrieben, da geht's um Flickr. Er schreibt: Hallo Boris, hallo Chris, ich überlege in Ergänzung zu meinem Foto-Backup, On-Site und Off-Site, auch noch eins in der Cloud anzulegen. Aufgrund des 1 TB freien Speichers bei Flickr ist diese Lösung für mich durchaus interessant. Ich würde die Fotos dann allerdings als privat markieren und nur den Speicherplatz in der Cloud nutzen wollen. Für einzelne Fotos habe ich das bereits getan. Habt ihr Erfahrung mit dem Upload größerer Fotomengen und könnt kommentieren, wie eine Massenverarbeitung zu Flickr gern direkt aus Lightroom funktioniert. Danke für eure Einschätzung, Jens.
Gab es da nicht ein Tool, was das machen kann? Wo man so Fotos quasi direkt nach Flickr hin backuppen kann?
Das so in größeren weiß Batches? Ich nicht. Also bei Lightroom kenne ich nur Plugins, die dann eben quasi einen Export und dann eben Upload zu Flickr machen. Dann kommt aber nicht das RAW rüber. Also das wäre dann kein Backup.
Bist du sicher, dass man da nicht noch beim Fotoformat einfach ein DNG machen kann oder so?
Das weiß ich nicht.
Weil Flickr kann meines Wissens DNG mit DNG schon was anfangen. Und wenn ich jetzt hier mal schaue in die Publishing Collection, das müsste doch hier Flickr Edit Settings Image Format. Nee, das ist also bei dem entsprechenden Publishing Manager ist tatsächlich das Format auf JPEG festgelegt. Also aber es gibt da.
Wenn hätte ich gedacht, dass Friedel das macht, aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Da hätte ich jetzt auch gesagt, das ist wirklich nur ein JPEG-Upload.
Ja, das geben wir jetzt einfach mal weiter, den Staffelstab an euch da draußen, die ihr zuhört. Wenn ihr da was wisst, ob es da Tools gibt, die das vereinfachen. Ich weiß, dass man mittlerweile bei Flickr Bilder als Batch runterladen kann, so collectionweise irgendwie oder albenweise, glaube ich. Das geht auf jeden Fall. Da kriegt man da so eine ZIP-Datei. Aber ob es da tatsächlich so eine Backup-Verwaltung gibt oder ein Tool gibt, was das für einen macht, wissen wir jetzt nicht. Wer es weiß, schreibt doch bitte einen Kommentar an die 446 auf happyshooting.de.
Jo, bin ich mal gespannt.
So, wir haben noch einen Audiokommentar bekommen. Der ist jetzt kürzer.
Ja. Hier.
Moin Leute, wir sind die Foto AG der BBS 2 Stade.
Wir haben einen Tipp für alle Fotobegeisterten im Umkreis von Hamburg. Am 3.3.2016 findet in den Deichtorhallen Hamburg um 19 Uhr die Ausstellungseröffnung der jungen deutschen Fotografie statt.
Dort stellen junge Fotografen zu verschiedenen Themen ihre Arbeiten aus. Die Ausstellung ist bis zum 17. April 2016 in den Deichtorhallen zu bestaunen. Vielleicht sehen wir uns dort. 3, 2, 1, Happy Shooting!
Das war jetzt sehr leise, ja, aber das machst du in der Post-Production dann einfach ein bisschen lauter.
Ich dachte auch, ich hätte es lauter gemacht. Ich habe es nicht lauter gemacht.
Die Live-Zuhörer schreien jetzt auf dem Chat.
Warte. Lauter! Hier, das war ganz kurz.
Moin Leute, wir sind die Foto AG der BBS 2 Stade.
Wir haben einen Tipp für alle Fotobegeisterten im Umkreis von Hamburg. Am 3.3.2016 findet in den Deichtorhallen Hamburg um 19 Uhr die Ausstellungseröffnung der jungen deutschen Fotografie statt.
Dort stellen junge Fotografen zu verschiedenen Themen ihre Arbeiten aus. Die Ausstellung ist bis zum 17. April 2016 in den Deichtorhallen zu bestaunen. Vielleicht sehen wir uns dort. 3, 2, 1, Happy Shooting!
So, jetzt müssen aber wirklich alle kommen. Zweimal gespielt.
Aber siehst du, ne? Der war so kurz, den kann man sogar zweimal spielen.
Genau. Jetzt bitte nicht alle leise Aufnahmen schicken. Nee, könnt ihr ruhig machen. Ihr müsst euch nicht um die Qualität kümmern. Das mache ich normalerweise vorher. Hab ich verpasst. Asche auf mein Haupt. Ja, finde ich schön. Gruß an die BBS 2 Stade von uns aus. Und viel Erfolg bei der Ausstellung. Vielleicht macht ihr mal von der Ausstellung einen kleinen Audiogruß, wenn ihr euch da trefft. Also in Hamburg, da sollten noch ein paar Hörer sein. Trefft euch am 3.3. Deichtorhallen und dann nimmt mal ein bisschen was auf für uns. Kleines Review.
Sehr schön.
AR.
Ja, wir hatten letztes Mal eine kleine Diskussion, wo ich gesagt hatte, hier Augmented Reality, also augmentierte Realität oder was man heute auch so als Mixed Reality sieht, das ist so der Bruder vom Virtual Reality,
ich hätte
wo man
gesagt,
so
erweiterte oder so.
Ja, also du musst dir einfach vorstellen, du hast die Realität vor dir und dann wird da so ein digitales Layer drüber gelegt. Also virtuelle Displays und solche Geschichten. Hatten wir ja letztes Mal geredet, da hast du ja gesagt, no, das geht überhaupt nicht und bla und überhaupt.
Naja, nicht ganz in dem Ton, aber ich habe gesagt, das wird sich nicht durchsetzen.
Das ist wie mit deiner Drohnengeschichte. Vielleicht sollten wir da einfach auch noch eine Wette machen. auch im Chat war dann so relativ viel, boah, was soll denn da, braucht kein Mensch und taugt eh nichts und was, also ne, so ungefähr war das der Tenor. Ich wollte nur mal ganz kurz darauf hinweisen, dass morgen, also wer das hört, ist in der Konserve, das ist dann schon rum, am 2. März ist die erste große öffentliche Demo des Meta 2 Headsets, was da kommt. Und es gibt eine ganze Menge an interessanten Dingen, die da einfach gerade passieren. Die habe ich mal in einen kleinen Blogpost auf Englisch auf meiner Soapbox gelegt, mit entsprechenden Verlinkungen und so weiter. Da kann man sich ja einfach mal selber ein Bild machen, was denn da so möglicherweise auf uns zurollt. Also Beispiel ist zum Beispiel die Firma Caterpillar, die mit den Baggern und Raupen, die benutzen das schon in der Produktion. Also wenn da ein Servicetechniker irgendwo so einen großen Bagger reparieren muss, dann setzt er sich so ein Ding auf und dann sieht er auf dem Bagger quasi da, was weiß ich, muss einen Luftfilter wechseln, dann sieht er da einen Pfeil, wo er die Klappe aufmachen muss und dann sieht er da drin einen Pfeil, der ihm anzeigt, wie rum er das Ding drehen muss. Mhm. Also direkt auf dem Ding. Und da, das ist quasi da schon produktiv im Einsatz. Also es gehen so Dinge gerade ab, die von der Entwicklung her einfach alle relativ anziehen im Moment, was das Tempo angeht. Und deshalb bin ich nach wie vor überzeugt, dass wir in 5 bis 10 Jahren so auf dem Schreibtisch keinen Bildschirm mehr stehen haben. Also wer sich das mal angucken möchte, guckt euch halt mal an. Also wir können eine Wette machen,
Boris. Also ich glaube ja, dass das sinnvoll ist. Vor Jahren haben sie das mal angekündigt auf irgendeiner CeBIT, genau für den Fall, den du sagst, so für Wartungsarbeiten und für Maschinenbau und sowas, dass du bei der Konstruktion und Reparatur eben unterstützt wirst und quasi nicht immer in deinem Manual nachblättern musst, sondern dein Manual quasi vor Augen hast, animiert und über das Original gelegt. Mhm. Das glaube ich schon, aber
das könnte auch in der Fotografie ganz andere Möglichkeiten bringen.
Das Ding jetzt als Bildschirmersatz, dass du quasi, weil das Ding ist ja immer noch transparent, also du kriegst das ja nicht irgendwie drüber gelegt,
dass
du
dann nicht drüber durchgucken kannst. Natürlich kriegst du das drüber gelegt. Nein. Natürlich kriegst du das drüber gelegt. HoloLens macht das schon. Du musst nur eine Möglichkeit finden, an den Stellen dann das Visuelle zu blocken. Aber das Interessante ist, nur so ein kleines Ding, was ich total interessant finde, ist zum Beispiel die Firma Meta, die da eigentlich schon seit 6, 7 Jahren an dem Thema rumforscht, haben jetzt schon 1000 Industriekunden, und zwar alle großen Namen. Das heißt, da ist ein Sturm, der auf uns zukommt, von ungeahnter Größe. Die sind jetzt alle am Arbeiten an dem Thema, und zwar mit Hochdruck. Und zwar nicht nur Entertainment, sondern das geht in ganz andere Richtungen.
Ja,
also meine Vorhersage,
nicht aufsetzen statt auf dem Fernseher anzuschauen.
Ja, wir reden dann. So, wir machen eine kleine Wette. Lass uns mal eine kleine
noch eine, verliere ich langsam den Überblick.
Ja, und zwar um irgendwie eine gute Flasche Whisky oder so.
So, jetzt ein sehr schwammiger Begriff. Das kann extrem teuer werden, das ist mir zu unsicher.
Ich bastel da mal eine Wette fürs nächste Mal und dann nächste Woche reden wir dann nochmal. Eigentlich müssen wir es jetzt wetten, weil morgen wird das Meta 2 Headset gezeigt.
Ich
und guck dann,
das sowieso nicht.
Nee, da wirst du dann mit den Ohren im Keller sitzen, die Finger in den Ohren. Eigentlich müssen wir jetzt wetten. Na, vielleicht kann ja jemand im Chat mal vielleicht so ein bisschen einen Vorschlag machen, worum man denn da wetten könnte.
Wird in den nächsten 5 Jahren weder Fernseher noch Bildschirm ersetzen.
Also wir kaufen uns
Computermonitor.
Wir kaufen uns in sehr absehbarer Zeit keine Glasscheiben mehr fürs Haus. Also für drin. So Glasklötze.
Sehr schön.
Aber komplett anderes Thema. Wir gehen zurück in die analoge Zeit, nämlich eine kleine Ankündigung. Am 17.04. ist wieder Fotobörse in Darmstadt, wo wieder ein Riesenhaufen an Ausstellern, einen Riesenhaufen an analogen und digitalen Kameras und Dunkelkammerzubehör und so weiter versucht an den Mann zu bringen und an die Frau. Und wenn ihr da auch seid, am 17.04., das ist ein Sonntag, von 10 bis 16 Uhr ist das in der Mensa der TU Darmstadt auf der Lichtwiese. Und das werden Moni und ich werden nicht da sein. Wir sind in der Regel immer an dem Termin am ersten Advent. Der ist im Winter. Und trotzdem, wer der Gegend ist oder schön eine große Auswahl an analogen Dingen sucht, der möge sich dort einfinden. In Darmstadt. Am 17.04.
Sehr schön. Und kann auch ein Audiogruß von da, aber ich sagte es ja schon.
Könnt ihr machen. Solange der nicht länger als eine Minute oder anderthalb ist, ist das super prima. Aber wirklich nur so kurz und knackig. Gab es ja früher mal, als das Telefon noch neu war und das mit den Leitungen so ein bisschen schwierig war, da gab es ja mal den Werbespruch von der von der Post damals, Fasse dich kurz. Das müssen wir jetzt ja auch einführen.
Das machen wir jetzt auch.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jo, denn unterstützt werden wir auch von enjoyyourcamera.com, die uns regelmäßig mit tollen Gadgets rund um die Fotografie füttern. Und ich ärgere mich so, dass ich das noch nicht richtig ausprobieren konnte, hier bevor ich drüber erzähle. Aber ein ähnliches Produkt hatte ich schon mal ausprobiert, nämlich bei den Klostergeistern. Es handelt sich um einen Parabolschirm. Dieser hier ist ein bisschen kleiner als der, den ich letztes Mal hatte. Der ist nämlich etwa 1,80 im Durchmesser. Schreiben Sie auf der Seite. Wenn ich den so schwerkraftmäßig neben mich stelle, ist aber ein bisschen kleiner als ich. Also ich würde sagen so, ja, ich kann es schlecht schätzen, 1,75 vielleicht oder so. Roundabout. Also immer noch ein ganz schöner Oschi. Vorsichtig, wenn ihr den im Zimmer aufmacht. Den möchte ich unbedingt auch mal ausprobieren. Das Schöne nämlich an so einem Parabolspiegel ist, im Gegensatz zu einem normalen Reflektorschirm, dass er das Licht nicht streut, sondern tatsächlich kanalisiert. Also man macht wirklich ein richtig, richtig geiles Spotlicht damit. Ich kann das ganz schwer beschreiben, warum das so ist oder wie das ist, aber ihr habt einen sehr interessanten Schattenverlauf in Gesichtern bei Porträts und ihr habt halt so sofort dieses Theaterlicht, ihr habt sofort dieses Spotlicht, als ob jemand auf einer Bühne steht und von ganz weit oben ist irgendwie so ein Scheinwerfer, der so, kennt ihr diese großen Spotlichter, auch so im Zirkus, die man so groß und klein ziehen kann. Und je nachdem, wie weit ihr den Schirm eben stellt, habt ihr ein etwas größeres oder ein bisschen kleineres Spotlicht. Und wenn ihr jetzt ganz nah rangeht und einen sehr großen Spot habt, dann habt ihr halt auch einen extrem irren Lichtabfall, was diesen Bühnencharakter nochmal so unterstützt. So viel Licht vorne auf dem Gesicht.
Du kannst ja den Fokus dieses Schirms auch steuern, indem du den Abstand vom Blitz näher oder kürzer machst. Das ist ja, also das ist wie so eine Taschenlampe fokussieren quasi.
Genau. Also da muss man definitiv ein bisschen mit rumspielen. Also den einfach nur aufbauen und los, das ist ein bisschen schwierig. Also das geht natürlich. In jedem Fall habt ihr ein gerichtetes Licht. Aber so richtig Spaß macht das natürlich, wenn man da auch ein bisschen mit dem Fokus rumspielt. Das will ich unbedingt nochmal ausprobieren. Ich habe auch schon ein Model, mir fehlt noch eine Location. Da suche ich gerade ein bisschen nach. Weil mit so einem großen Ding bei Wind draußen, das ist etwas schwierig, wenn man nicht auch noch einen Helfer hat, der das Stativ festhält. Und das Model frieren lassen ist ja auch nicht so nett. Ich schau mal. Wenn es soweit kommt, werde ich euch Fotos zeigen. Ja, und dieser von Westcott ist eben... Ja, ein sehr schöner, stabiler Schirm, den habe ich hier mal vorhin kurz aufgespannt. Der hat auch nicht solche Metallverstrebungen, sondern es sind auch solche Kunststoffverstrebungen innen drin.
Ist auch für einen 180 cm großen Parabolschirm mit knapp 120 Euro gar nicht so teuer.
120 Euro ist gut für so einen Schirm, auf jeden Fall.
Mit ich glaube, Glasfaser.
Diese Kunststoffdinger, also Glasfaser, also die sind vermutlich ziemlich stabil. Genau. Also die knicken nicht gleich weg, wenn das Ding mal irgendwie runterfällt oder allein durch das Eigengewicht, dass das sich nicht verbiegt, finde ich das schon ganz wichtig. Wäre schon sinnvoll, ihr habt ein etwas stabileres Lichtstativ. Ich würde das hier mit meinen kleinen Kompakten ausprobieren. Das ist aber nicht unbedingt zu empfehlen. Was noch interessant ist bei diesem Parabolschirm, es gibt nun auch noch einen Diffusoraufsatz dafür. Das müsst ihr euch vorstellen wie bei so einer Softbox, bei diesen typischen quadratischen oder sechseckigen Softboxen. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Das ist ein Stück Tuch. Das hat außenrum so einen Gummizug. Das ist passend halt geschnitten, also kreisrund. Und könnt ihr dann eben über diesen geöffneten Schirm drüber stecken, sodass ihr quasi eine Softbox daraus macht. Damit habt ihr zwar immer noch ein gerichtetes Licht, was von dem Schirm zurückgeworfen wird, aber vorne wird es natürlich dann diffus, das heißt, da streut es dann ein bisschen mehr. Da bin ich auch mal ganz gespannt drauf, was das für einen Lichteffekt hat. Sie haben das jedenfalls ganz gut gelöst, ist nämlich, weil man fragt sich jetzt, okay, das ist ein Reflektorschirm. Jetzt sagt man, okay, dann machst du halt eine Softbox vorne drauf. Ja, und wo kommt jetzt die Stange raus? Ne, weil Reflektorschirm, da kommt ja eine Stange raus. Wenn du da jetzt ein Tuch vormachst, was machst du denn dann?
Der Reflektor. Loch einschneiden.
Genau, und das haben sie gemacht. Das heißt, der Reflektor hat in der Mitte eine Öffnung, weil irgendwo muss ja auch der Blitz rein. Der muss ja irgendwo reinleuchten. Das könnt ihr damit erreichen, indem ihr das durch diese Öffnung schießt. Und da ist dann so ein Bandzug dran, also mit so einem Kordel, mit so einem Ding zum Festmachen halt. Weiß nicht, wie die Teile heißen. Damit kann man das so zusammenziehen.
Ein Kordelzug.
Ein Kordelzug, damit kann man das zusammenziehen, damit die Öffnung wieder geschlossen ist und da nicht irgendwie.
Das ist so ähnlich wie die Lichtkalkungsfahrt.
Richtig. Der Kordelzug bei der Kalksicherungsfahrt.
Wie bei der Kalkschutzfahrt.
Ja, also das Ding fand ich ganz spannend. Das ist auch ein Produkt, was ich immer mal gewünscht hatte. Und ich hoffe, ich finde bald eine schöne Location, wo ich das mal ausprobieren kann. Model freut sich jedenfalls schon drauf. Ich sage danke an enjoyyourcamera.com, dass ihr das hier zur Verfügung gestellt habt. Wir werden das natürlich irgendwann weitergeben, wenn ich es mal ausprobieren konnte. Wenn ihr sowas haben möchtet oder irgendwas anderes, dann bekommt ihr bei enjoyyourcamera.com 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2016. Dankeschön. Ja.
Und jetzt fehlt uns ein Jingle. Eigentlich, also da, jetzt kommen wir quasi zu dem Nachfolger der Fotofakten. Und zwar nennen wir es jetzt erstmal anders. Es ist ja eigentlich ein Fund, ne? Man findet was, also es ist ein Fotofund, weil ich finde ja, Alliterationen sind schön und deshalb ist Fotofund schon schön. Und das ist jetzt einfach der Fotofund der Woche.
Fotofund kam aber aus dem Chat.
Kam aus dem Chat, in, ja. In ich weiß nicht mehr von wem. Ich kann leider den Credit nicht mehr geben, aber die Woche habe ich da hinten dran die getan. Woche. Der Fotofund der Woche. Und wenn jemand uns einen Jingle dafür bauen möchte, darf er das tun. Aber vielleicht tun wir jetzt erstmal den Fotofund der Woche für die Folge 446. Und zwar hat die Judith eingeschrieben: Hi Jungs, der kurze Fakt 446, Link zur Deutschen Gesellschaft für angewandte Optik e.V., DGAO und deren 446. Jena Carl Zeiss Optik-Kolloquium. Das ist eine Tagung. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, ich habe mir das mal angeguckt, weil ich dachte, das ist jetzt aber ganz schön weit hergeholt, die 446. Vorlesung. Und dann dachte ich, worüber lesen die denn da so vor? Ja, und da gibt's den Professor Dr. Michael Bach von der Klinik für Augenheilkunde an der Universität in Freiburg. Der spricht dort. Und es geht in diesem Vortrag um Sehphänomene und das fand ich jetzt wieder sehr treffend, weil wir haben ja auch schon über optische Täuschung gesprochen.
Über Wahrnehmung.
Über Wahrnehmung, über optische Täuschung und darüber, wie unser eigenes Vorwissen die Wahrnehmung auch beeinflusst.
Das ist quasi die Macht der Bilder vor Workshop im Prinzip.
Da musste ich tatsächlich dran denken.
Ja.
Ne? Und also ihr kennt diese klassischen optischen Täuschungen, dass man glaubt, etwas dreht sich links rum, obwohl es sich rechts rum dreht. Oder das Schachbrett, wo ganz klar zwei unterschiedliche Farben sind auf dem Schachbrettmuster, legt man sie übereinander, sind sie aber doch in der gleichen Farbe. Weil wir einfach gelernt haben, im Schatten ist es dunkler. Also das ist so unser Vorwissen, was wir halt haben. Und ich denke mal, da um solche Sachen geht's auch, dass man also das Gehirn versucht immer anhand der Muster, die es kennt, etwas zu interpretieren und das glauben wir dann zu sehen, auch wenn es de facto was ganz anderes ist. Hat man zum Beispiel manchmal, wenn man nachts aufwacht, Mondlicht ist im Zimmer und dann denkt man, wer steht denn da jetzt in meinem Fenster oder wer steht denn da in der Zimmerecke und dann erschreckt man sich. Tatsächlich steht da aber gar keiner, sondern die Kombination aus Gardine und Wäsche, die über dem Stuhl hängt und irgendwie eine Blume, die da ist, meint man dann die Silhouette eines Menschen da stehen zu sehen. Und das ist ja so die Interpretation von dem Gesehenen und dem Gehirn der Wahrnehmung. Darum geht's da. Und als ich das jetzt gelesen hatte in dem PDF, worum es da geht, dann habe ich schon jetzt eigentlich, möchte ich den gern sehen, den Vortrag. Fand ich jetzt irgendwie total spannend.
Ja, du kannst auch im August in die Villa kommen. Da machen
der
Alexander Waschka und ich machen das, ja.
Vielleicht komme ich da mal dazu. Es interessiert mich wirklich mal.
Ja, das ist auch total spannend. Der
Alexander ist ja da auch gelernt auf dem Gebiet.
Ne? Der ist zumindest gelernter Psychologe und hat das als, hat das Thema Wahrnehmungspsychologie so als Steckenpferd. Also, da hat er sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und das greift echt schön ineinander so. Auf der einen,
das kannst du halt mit der Fotografie auch so wunderbar umsetzen, ja. Wenn du da eben, wenn du das Wissen darum hast und dann eben damit spielst, also mit der Wahrnehmung des Zuschauers auch spielen. Das finde ich eine interessante Sache.
Das war Fotofund 1. Wir haben noch einen zweiten.
Von Dieter.
Der Dieter hat sich jetzt tatsächlich sehr zurückgehalten. Ich glaube, der hat die letzte Sendung gehört und schreibt: Werte Hörerschaft, nachdem ich den Kommentaren zur letzten Sendung entnehmen konnte, dass sich die Mehrheit kürzere Fotofakten, aber dafür eventuell mit mehr Inhalt wünscht, werde ich dem Rechnung tragen und nur einen zur Präsentation darreichen. Dies ist die Dukane 446 Wireless Gooseneck, eine Dokumentkamera, mit der Objekte aufgenommen werden bzw. gefilmt werden und per HDMI-Verbindung zum Beispiel an einen Projektor übermittelt werden können für Klassenraumsituationen, wo mehrere Personen ein Objekt gleichzeitig sehen wollen. Trauen, keine schlechte Sache. Das ist schon wieder so ein Wort. Trauen ist heißt fürbar übersetzt. Mhm. Die Bilder können zudem auf einem USB-Stick für weitere Nutzung und oder zur Dokumentation gespeichert werden. Chumster Dieter. Das ist tatsächlich ein interessantes Ding. Also das vielleicht auch mal für einen Workshop oder so.
Da muss ich dran denken.
Also man muss sich vorstellen, das ist wie so eine Schreibtischlampe sieht das aus.
Ja.
Du hast irgendwie einen Fuß und dann so einen Schwanenhals und obendran ist dann so ein Ding, was aber dann halt eine Kamera ist. Und ein zweites, was rauskommt, ein kleineres, und das ist die Lampe.
Richtig.
Und jetzt kannst du von oben nach unten auf den Tisch quasi dir Objekt quasi dann raus streamen lassen an ein externes Gerät. Günstig ist es aber nicht.
Das ist im Grunde genommen der digitale Ersatz für den Overhead-Projektor, den wir so aus der Schule kennen. Dieser große, klobige Kasten mit so einem Spiegel oben dran mit Optik, wo unten dann eben eine fette Glühbirne drinne war und dann hat der Lehrer so auf Klarsichtfolien irgendwelche Sachen draufgelegt.
Der gute alte Overhead-Projektor,
ja. Und an die Wand geworfen. Und das ist jetzt halt digital. Und da habe ich auch schon gedacht, so, wenn man jetzt so einen Workshop macht und möchte dann eben auch mal
was Analoges zeigen,
also einen Ausschnitt aus dem Buch oder eben einen Abzug oder man möchte tatsächlich einfach mal schnell was skribbeln und das eben dann mit dem Beamer an die Wand werfen.
Weil ein Beamer steht ja immer mal auf dem...
Haben wir ja
die steht
da.
Immer da, genau.
Genau, und dann, das wäre schon irgendwie interessant. Ist auch ziemlich leicht, mit 2,3 Kilo, 5 Pfund, recht transportabel und hat sogar einen optischen Zoom, 8-fach, 12-fach und 16-fach. Das heißt, man könnte auch, wenn man was Kleineres hat, das vergrößert an die Wand
werfen. Das klingt jetzt nach einschwenkbarer Linse oder irgendwas.
Vermute ich, also Vorsatz.
Aber ist echt nicht günstig,
du. $800.
Ja, schenkt uns das jemand?
Ist quasi nochmal ein Beamer.
So ungefähr. Gut.
Ja, fand ich aber tatsächlich spannend.
Also, danken Judith und Dieter für den Fotofund der Woche.
Der Fotofund der Woche.
Jingles
an info@happyshooting.de.
Also ab jetzt tatsächlich, wer so ein Fundstück, was fotografisch und interessant ist oder mit dem Thema Fotografie zu tun hat und interessant ist, schicken möchte, tut es natürlich trotzdem weiterhin, aber nach Möglichkeit halt nicht mehr lange Listen mit ganz vielen Sachen, sondern sucht euch was Interessantes raus. Das sollte optimalerweise mit der Sendungsnummer zu tun haben, aber Manfrotto-Ersatzschrauben werden wir hier einfach nicht mehr vorstellen in dem Rahmen. Das ist dann doch ein bisschen zu anstrengend.
Genau.
Also für uns und auch für euch da draußen.
So. Ja,
es gibt Feedback, aber nicht auf Twitter. Ne? Der HS-Frage auf Twitter ist irgendwie out.
Oh, aber es gibt, der Markus hat mir geschrieben auf Twitter, das ist zwar keine HS-Frage, aber auf Twitter hat der Christian Heuberg 2 useful apps for landscape photography, da hat er einen Link geschickt, warte mal, Capture Landscapes, den geben wir doch gerne mal weiter.
Was hat denn der für einen Twitter, Nick?
Magic Room Metz. Markus Metz, Magic Room Metz mit TZ. Da findest du den
Beitrag.
Na, ich gebe dir gleich den Link.
Finde ich nicht.
So, und da hat er nämlich zum einen The Photographer's Ephemeris.
Das ist TPE. Das benutze ich.
Das ist eine Software, wo man...
kann ich kurz erklären.
Das ist eine Karte, erzähl mal was.
TPE erlaubt dir... festzustellen, wann wo die Sonne ist, in welchem Winkel, in welcher Höhe und oder wann welche Himmelsgestirne wann wo Licht machen. Und damit kannst du zum Beispiel halt bestimmte Fotos planen. Wenn du zum Beispiel weißt, ich bin dann und dann in San Francisco und wissen willst, wann die Golden Gate Bridge optimal beleuchtet wird, dann kannst du das damit rauskriegen. Oder wenn du wissen willst, wann du in New York die Straße entlang die Sonne hast, damit die ganz genau flach da reinscheint, an welchem Datum das passiert, um dann irgendwie ein bestimmtes Foto zu planen. Dafür ist das da. Das macht TPE. Kostet aber, glaube ich, auch einen Zehner oder so.
$8,99. Ja. Deutscher Preis wahrscheinlich ein bisschen höher. Und ja. Dann hat er, jetzt Trommelwirbel, ND-Kalk. In der neuen Version ND-Kalk.
Was ist denn das?
Empfohlen. Und das ist meine App. Yay. Ich werde empfohlen. In englischer Sprache sogar. Juhu.
Das TPE gibt es übrigens für iOS und Android.
Ich habe den Link übrigens.
Den ND-Kalk gibt's nur für iPhone. Ich habe ihn doch schon lang, den Link.
Ja,
ich habe
ihn doch schon lang. Sehr gut. Ja, also ND-Kalk ist, wenn ihr Langzeitbelichtung machen wollt.
Wenn man zu viel Kalk in der Leitung hat vom Wasser, die Wasserhärte, dann macht man das mit dem ND-Kalk wieder weg. Das ist quasi Anti-Kalk, nur falsch geschrieben.
Sozusagen. Ja. Ja, fand ich schön. Danke, Markus, für den Hinweis.
Sehr schön.
Sehr gut. Ja, dann haben wir aber auf, lass mich kurz den Google Plus refreshen.
Auf Plus haben wir ganz viel sogar.
Das verteilen wir mal, weil wir nehmen mal zwei Sendungen auf, ne?
Genau, ich nehme mal die ersten drei oder so. Der Ralf, schreibt, ein Bekannter, in Klammern Nicht-Fotograf, hat ein paar historische Negative aus den 40ern im Format 5x4 Zoll ersteigert. Er hat nur einen normalen A4-Scanner ohne Durchlichteinheit. Ich habe ihm erstmal empfohlen, die Drauflicht mit weißem Hintergrund zu scannen und das Ergebnis ist so lala. Gibt es andere bessere Möglichkeiten oder Dienste mit guter Preis-Leistung, die ihr empfehlen könnt? Ja, das Problem ist, so negative Scannen ist tatsächlich ohne eine Durchlichteinheit auf dem Flachbettscanner nicht so richtig gut.
Abfotografieren schon mal
ausprobiert? Was du aber tun kannst, ist abfotografieren. Also nimm eine, häng das Ding irgendwie, bau dir aus Lego was oder so, oder aus Fischertechnik, und häng das Negativ mal einfach in den Raum, mach dahinter eine große weiße Papierfläche und leuchtet die an.
Ja, so. Die Alternative ist, einen Pappkarton nehmen, obendrauf ein weißes Blatt Papier, innen drinne den Blitz oder ein Licht.
Oder so. Wobei das Problem ist dann liegt das Bild direkt auf dem Papier und dann hast du die Papierstruktur mit drin, weil du den Fokus natürlich da drauf hast.
Ja, du hast recht.
Du willst einen Abstand
schon frei hängen.
Genau, du willst den Abstand zwischen dem Bild und dem Hintergrund musst du haben, damit der Hintergrund nicht scharf ist. Kannst auch mit dem Karton irgendwie machen, da kann man sich alles Mögliche ausdenken. Und das lässt sich zum Beispiel sehr gut mit einem Smartphone abfotografieren. Die machen das richtig gut, weil das ist
das Negativ.
Ist 5x4 Zoll, ist groß und das hat vor allem auch, du kannst dann in der richtigen Entfernung und das stellt scharf und du musst ja tatsächlich nur eine Fläche ablichten. Und da ist ein Smartphone oder ein Makroobjektiv mit deiner Spiegelreflex, Mirrorless, wie auch immer, ist da völlig genau richtig geeignet dafür. Wenn es schwarz-weiß ist, und es ist ja aus den 40er Jahren, es ist ja ein Schwarz-Weiß-Bild damit, ist dann auch der Weißabgleich nicht ganz so wichtig. Solange du so belichtest, dass da nichts ausreißt, bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Und invertieren kannst du es dann immer noch in deiner Software.
Jo, das geht sogar in Lightroom.
Genau. Der Holger hat...
ich übrigens, ne? foto.ensonic.de ist ja mein Blog und da gibt's ja einen Newsletter und in dem Newsletter, da ist ein Link drinne zu Presets, zu Lightroom Presets, um Negative in Positive zu verwandeln.
Sehr schön.
Könnte man als Startwert nehmen.
Kann man machen, weil in Lightroom kriegt man das so einfach nicht einfach hin. Also muss man schon ein bisschen tricksen.
Die Gradationskurve umdrehen, das wäre so der Tipp. Könnt ihr auch selber
richtig,
machen.
Richtig, da gibt es keinen Negativknopf.
Bei meinen Presets sind natürlich auch schon so Kontraste und so schön justiert. Na gut, mach weiter.
Sehr schön. Der Holger schreibt, habe da eine These. Frage, sind Fotografen auch vermehrt Whisky-Genießer? Hallo Boris, hallo Chris. Im Laufe meiner fotografischen Entwicklung habe ich zwischenzeitlich einige Fotografen kennengelernt, die neben der Fotografie wie auch ich dem flüssigen Gold genussvoll huldigen. Ich habe dazu auf meinem Blog halt die These aufgestellt, dass es unter den Fotografen auch vermehrt Whisky-Genießer zu finden sind. Wie seht ihr das, beziehungsweise was sagen die Hörer dazu? Kommentare können gerne auf meinem Blog hinterlassen werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und neben dem 3:1 auch ein gepflegtes Slauncher von eurem Hörer und Leser Holger. Vielleicht liegt das auch einfach nur dran, dass du hier, dass du hier immer wieder über den Whisky hörst, weil halt bei Happy Shooting vielleicht besonders viele mit dabei sind. Vielleicht auch mal beim Klostergeister Workshop, wo wir mal abends eine Whiskyprobe machen oder so.
Wobei bei der Whiskyprobe schon viele Fotografen dabei waren, aber längst nicht alle. Also das, es gibt dann auch durchaus welche, die sich einen Wein hinstellen. Ich habe zum Beispiel hier heute Abend auch einen Rotwein hier stehen.
Mhm. Ich bin heute alkoholfrei. Ich habe Wasser hier.
Habe ich auch.
Wer da übrigens dann Holgers Blog mal besuchen möchte, ich habe den Google Plus Beitrag für die Sendung jetzt mal in die Shownotes geworfen. Da könnt ihr das dann finden. So, und noch einen hier von Google. Von Immobilienfoto. Das mit dem Whisky könnte stimmen. Bei mir ist es so. Aber auch Paddy scheint zum Beispiel Lagavulin zu mögen, auch wenn er das so ausspricht, als ob es sich um einen französischen Cognac handelt. Nein, er heißt Lagavulin und nicht Lagavulin.
Lagavulin?
So. Nein, er heißt Lagavulin. Lagavulin? Lagavulin, genau. Lagavulin? Nee. Jetzt werden alle Schotten erbost anrufen.
Ja, und die kippen erstmal ins Koma. Die rotieren jetzt im Grab. Sehr schön.
Lagavulin. Das bestätigt
da nicht auf YouTube. Da gibt es auch auf Brian YouTube Cox. So einen Aussprecher. Ne?
Ja, ja. Den, Brian Cox, ja, der
gleich,
Schauspieler.
Gleich verlinken.
Sehr gut. Lagavulin. Brian Cox spricht Lagavulin. Wir verlinken das. Hiermit in der Sendung. Lagavulin.
Finde ich gut.
Lagavulin.
Gut. Den Rest gucken wir uns
ja, nachher an. Ja, das war es erstmal von Google Plus. Nachher mehr, wenn in der zweiten Sendung, die wir heute noch aufnehmen, für die Live-Zuhörer, für die anderen, dann ein bisschen später. Hast du noch was auf Facebook oder?
Machen wir nachher.
Halten wir uns das auch noch zurück. Ja.
Dann haben wir noch ein Geräuschrätsel aufzulösen. Du hast ein Live-Geräuschrätsel gemacht.
Ja, ich habe ein Live-Geräuschrätsel. Ich mach's noch mal kurz. Das klingt so.
Und ich finde,
noch
das
einmal.
Klingt klein, aber.
Es wiegt ungefähr ein halbes Pfund. Es ist ein Objektiv. Und zwar ist das ein Großformat-Objektiv von Rodenstock. Das ist Apo Sirona. Ja, das Apo Sirona N. Das hat 210 mm, ist ein sehr schönes Porträtobjektiv.
Das ist ja sehr
hat eine
groß.
Offenblende von 5,6. Wie gesagt, Brennweite 210. Und was wir da gerade gehört haben, war die halbe Sekunde Belichtungszeit. Mhm. Dieses Ding kommt wie typisch für Großformatobjektive mit dem Verschluss in der Mitte auf einer Platte festgemacht. Und vorne und hinten ist die Vorder- und Rückseite des Objektives drauf.
Okay, dann haben wir eigentlich ja den Verschluss gehört, ne? Der ist ja, gar nicht so groß.
Wie willst du ein Objektiv denn sonst hören? Der Verschluss ist ein, ich glaube, ein Komporverschluss. Müsste ich jetzt schauen, was die da verbaut haben. Ich glaube, es ist ein Komporverschluss. Nein, Kopal. Kopal Nummer 0.1. Also, ja. Ist auf jeden Fall schöne Feinmechanik und macht Spaß, damit zu spielen. Mhm. Ja, Großformat macht eh Spaß.
Ja, ich habe ja noch keine. Den Aufruf wiederhole ich jetzt aber. Gut. Nicht. Ihr wisst, dass ich eine suche. Dann würde ich sagen,
ja.
Bedanken wir uns.
Dann würde ich sagen, genau. Wir bedanken uns bei David, Peter und Sebastian für die Shownotes. Wir bedanken euch bei euch fürs Zuhören. Wir bedanken euch uns bei euch und
wir uns alle
bei allen, die kommentieren und Audiokommentare reinsenden. Außerdem natürlich besonders bei denen, die kurze Audiokommentare reinschicken. In diesem Sinne, bis nächstes Mal. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.